Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
C-Chat zur Sendung hieß, schon wieder ein Monat rum. Wenn diese Zahlen ertönen, wisst ihr, es ist Donnerstag, es ist der letzte Donnerstag im Monat und es ist Chaos Radio. Der Blue Moon, wo der Chaos Computer Club hier das Studio übernimmt und uns Dinge erzählt aus der Welt, die mit diesem komischen Strom und meistens auch dem seltsamen Internet, von dem wir alle reden, funktionieren. Heute soll es um moderne Maschinenmenschen gehen, beziehungsweise um die digitale Erweiterung analoger Zellhaufen. Und was das genau sein soll und was sich dahinter verbirgt, verraten uns natürlich heute die Gäste, die hier im Studio sind. Das sind zum einen der Herr Erdgeist.
Wunderschönen guten Abend.
Der Herr Steini.
Ja, auch mal wieder dabei nach all den Jahren.
Nach all den Jahren. Und der Herr Frank.
Guten Tag.
Guten Tag. Maschinenmenschen. Was genau soll das sein und warum machen wir das heute hier? Ist das jetzt eher so, das Thema liegt in der Luft und wir wollen mal drüber reden oder gibt es gerade einen brandaktuellen Anlass, weil irgendeiner von euch ein künstliches Bein hat?
Ist das bei den Nerds eigentlich schon seit Jahren ein Traum, sich da selber zu besser zu machen, sich da selber Sinne noch dazu zu tun, die man von der Natur nicht mitbekommen hat. Und gerade in letzter Zeit sind so viele spannende Erfindungen passiert, die schon die Science-Fiction-Filme fast übertreffen, die man noch vor 20 Jahren geguckt hat. Da lag das Thema einfach in der Luft und wir wollten einfach mal darüber plaudern und vor allem die Zuhörer fragen, ob die vielleicht noch spannenden Input dazu haben.
Das Tolle daran an diesem Thema ist, dass sich da auch so trefflich in die Zukunft die Steinchen werfen lassen, um mal zu überlegen, was wird da eigentlich auf uns zukommen und welche abgefahrenen Konstrukte werden uns in den nächsten 10, 15, 20 Jahren wohl ereilen? Welche Body Enhancements kriegen wir? Und muss man die dann haben? Und wie geht man damit um, wenn sowas einen Bug hat und so weiter? Und darüber wollen wir heute auch mal reden.
Ja, also einer der Antriebe dabei ist, die Technologie ist mittlerweile so weit, dass in vielen Stellen noch der Mangel an Ideen die Bremse ist, aber nicht mehr die Technik selber. Und deswegen wollen wir da auch gerne mal ein bisschen drüber reden und auch mal ein bisschen erfahren, wo denn so Empfindlichkeiten sind und was denn ja unsere Hörer gerne so hätten, weil einiges von dem, worüber wir heute reden, kann man auch einfach selber bauen.
Okay, also es geht darum, wie man den menschlichen Körper durch Technik erweitern, verbessern, vielleicht sogar ersetzen kann. Und ihr seid, wie gesagt, heute auch aufgerufen, anzurufen und mal zu erzählen, was würdet ihr euch gerne einbauen? Also wo denkt ihr, welche Technik würde ich jetzt gerne nochmal haben, die irgendwie meinen Körper besser macht? Oder wo würdet ihr sagen, okay, das will ich eigentlich nicht haben. Wenn sowas tatsächlich auf den Markt kommen sollte, würde ich mir einen weiten Bogen drum machen.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Jetzt gibt es ja bei technischen Entwicklungen immer diese verschiedenen Phasen, also Sachen, die wir alle schon haben, Sachen, die in Science-Fiction-Filmen vorkommen und dazwischen so dieses graue Randgebiet, Dinge, an denen schon entwickelt wird, die man aber in der großen Öffentlichkeit nicht so hinbekommt. Und da würde ich jetzt gerne mal ein paar Felder bei euch abfragen und hören, wie weit das ist und ob ich das mal möglicherweise dann irgendwie nächsten Donnerstag schon irgendwo im Supermarkt kaufen kann. Das Erste, was mir einfällt, weil es tatsächlich da schon am ehesten Dinge gibt, die mich an ja, Cyborgs erinnern, sind Hörgeräte.
Also Hörgeräte sind ja so ungefähr die körperliche Erweiterung nach Zahnimplantaten, die die allermeisten Leute im Einsatz haben, also wo die größten Stückzahlen im Feld unterwegs sind. Und da gibt es auch schon eine sehr lange Entwicklung, eigentlich seit Elektronik miniaturisierbar war, gab es halt externe Hörgeräte, die dann immer weiter in den Körper reinwanderten oder zum Teil zumindest in den Körper reinwanderten. Und da sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es schon anfängt, schon ziemlich sci-fi zu sein, also wo halt digitale Signalverarbeitung so weit ist, dass man sein Hören verbessern kann, also dass man halt besser hören kann als ein normaler Mensch, wenn man es entsprechend einstellt, dass man speichern kann, dass man Playback haben kann. Solche Sachen kommen jetzt gerade so aus dem Labor raus, also da geht es halt rasch voran und es ist auch dass ein großer Markt da ist, der auch sehr willig und bereit ist, irgendwie es aufzunehmen und es halt auch total normal geworden ist, wenn man halt schlechter hört, holt man sich halt ein Hörgerät, externes oder Implantat.
Ja, aber ich finde, vor allem Geld, das sind ältere Leute, die...
Deswegen, der Markt ist groß, also da kann halt eine Menge, also so ein Hersteller von Hörgeräten kann halt durchaus auch mal eine Menge Geld in Research and Development verpulvern, weil er halt eben weiß, das kriegt halt auch wieder rein.
Wobei interessanter Punkt genau da entsteht, wo es nicht darum geht, ein Handicap wieder auszugleichen, um vielleicht annähernd wieder so gut zu sein, wie man mal gewesen ist, sondern dass wir mit solchen Instrumenten heute einen Bereich tangieren inzwischen, wo man sich auch als Normalsterblicher, der eigentlich normal gut hört, überlegt, ob man sowas nicht auch haben will, weil man mit so einem Ding möglicherweise im Vorteil ist. Weil man also einfach auf die letzten 5 Minuten nochmal schnell anhören kann, weil das Ding, die sowieso aufgenommen haben, was hat der jetzt wirklich gesagt? Und das auch nochmal mit anderen Audio-Settings, weil man irgendwas da hinten, was der geflüstert hat, nicht so genau verstanden hat.
Ist das, was du da jetzt gerade erzählst, ist das schon sozusagen marktreif?
Ja, aber das nur, ist State of the Art.
Also kannst du noch nicht kaufen. Also okay. Playback ist noch nicht, zumindest soweit ich weiß, noch nicht im freien Handel. Aber
es ist State of the Art. Also das ist das, halt was man heute machen kann.
Das kann man machen, aber es gibt es noch nicht. Wie ist es denn mit dem, also sind die dann schon nicht mehr sichtbar, also im Körper komplett integriert?
Das will man aber eigentlich auch gar nicht.
Okay.
Also es gibt irgendwie zwei Gründe. Der eine ist, dass überhaupt viele Leute sich mit Implantaten noch nicht so richtig wohlfühlen. Da wird in den Kopf irgendwas reingebohrt und wenn du taub bist, dann bleibt dir vielleicht nichts anderes übrig, als an den Hörnerv anzukoppeln. Aber ansonsten willst du ja nicht Version 1 oder 0.9 die installieren, wenn da in zwei Jahren Version 1.0 rauskommt oder wie noch was viel Tolleres. Dann müssen sie dann nochmal mit dem Bohrer wieder ran. Und so richtig eingebaute Implantate sind dann nicht so.
Okay, also ich würde sagen, über die Upgrade-Fähigkeit von Implantaten reden wir später nochmal. Ich halte aber fest, derzeit ist es so, Hörgeräte sozusagen werden noch ins Ohr eingesetzt und funktionieren quasi ohne direkten Anschluss an den Nerven. Gibt es aber auch schon.
Genau, also es gibt halt Implantate, die halt wirklich implantiert werden, also und sehr, sehr direkt rangehen an die Mechanik und Elektrik, ja, oder die Nerven des Ohres.
Okay.
Und solche, die halt einfach nur schallverstärkend sind, also halt ein schwächeres Sinnesorgan aufwerten, dadurch, dass sie nochmal nachverstärken. Ja,
oder über Körperschall auf den Knochen gepflanzt werden und dann über Vibration des Knochens ein Signal übermitteln.
Okay, das ist also ein anderes Thema, was wir auch noch besprechen müssen ausführlich, ist dieses, wie ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine?
Ja, genau.
Jetzt haben wir das mit dem Ohr. Das zweite ist ja sozusagen, was immer im Science-Fiction-Film vorkommt, wenn es um sowas geht, Augen.
Ja.
Da hat man schon, also was relativ häufig durch die Medien auch mal geht, ist so, okay, da hat jetzt irgendjemand was eingebaut, wo er so Schatten sehen kann. Wie weit sind wir denn vom echten künstlichen Auge noch entfernt?
Also momentan sind so die besten Implantate, die im Labor verbaut werden, haben sowas wie 150 bis 300 Pixel. Also jetzt nicht 150 mal 150 Pixel, sondern so 150 Pixel insgesamt.
Mhm.
Das heißt also, da kann man so grobe Schemen, Schatten und so erkennen.
Also einen großen, großgeschriebenen Buchstaben auf der Zeitung kann man erkennen.
Ja,
davon hört ihr.
Also 150 Pixel ist, kann man sich vorstellen, so ein daumengroßes Bild auf eurem Bildschirm.
Ja. So das sind grob. 10 mal 15 halt, ja.
Ja. Also ach so, 150
Pixel. Ja, ein Font. Ja. Also man kann einen Font erkennen. Also ein Buchstaben als Buchstaben erkennen, wenn er bildfüllend vorhanden ist.
Okay. Aber dabei geht es größtenteils darum, dir erstmal wieder Kontrastinformationen aus deiner Umgebung wieder zu vermitteln, dass du grob weißt, da ist die Tür, da ist noch die Wand und nicht direkt dann gegen die.
Genau, aber kurz mal, um das anzumerken, das ist trotzdem bahnbrechend, weil dieser Mikrochip, das ist ja ein Mikrochip, der mit ein bisschen so ähnlich funktioniert wie eben deine Netzhaut und der bastelt jetzt auf geschickte Art und Weise Signale an deinen Sehnerv ran. Also da wird schon genau diese Maschinen-Mensch-Schnittstelle auf biologischem Wege an die Nerven direkt anzudocken. Und wir erinnern uns, der Sehnerv ist ein Teil des Gehirns. Das Auge hat sich ja aus dem Gehirn heraus entwickelt. Das heißt, da wird tatsächlich ein Stück Chip direkt an deinen Brain-Computer angedockt, ja, also an dein Gehirn angedockt, über die Nervenbahn und vermittelt dir optische Reize. Man muss sich das vorstellen für jemanden, der tatsächlich sein Leben lang blind war, der jetzt plötzlich neue Reize erfährt und damit lernen kann und muss und darf umzugehen, um eben ein weiteres Sinnesorgan zu haben. Und das macht solche Body Enhancements ja auch so spannend, weil jeder normalsterbliche Mensch, der eigentlich gesund ist, kann seine Sinnesorgane erweitern. Es gibt ein Beispiel, kann man an der Stelle erwähnen. Eine Frau hat sich einen kleinen Magneten in den Zeigefinger implantieren lassen. Der ist mini klein, aber wir alle wissen, die Finger sind sehr, sehr empfindlich, sehr taktil. Man kann also sehr feine Sachen fühlen und damit konnte sie mit diesem kleinen Magneten im Finger an der Wand lang streichen und spüren, wo sich hinter der Wand eine elektrische Leitung befindet oder ob hier Strom drauf ist oder ob hier an diesem Kabel ein Signal tatsächlich entlang geht und so weiter. Das konnte die im Finger spüren. Die hatte also ein weiteres Sinnesorgan sich dadurch implantieren lassen, mit dem sie jetzt also elektromagnetische Schwingungen als Empfindung spüren konnte.
Okay, würde ich auch auf die Liste schreiben und später dazu kommen. Dinge, die wir eigentlich noch gar nicht können und die dann aber sozusagen technisch erweitert werden. Nochmal zurück zum Auge. Dieses 10x15 Pixel ist ja wirklich sehr, sehr, sehr klein, wenn man sozusagen anguckt, was Handykameras heute schon können. Die Hauptschwierigkeit liegt tatsächlich auch hier wieder in der Übersetzung zwischen Maschine und Mensch, nehme ich an.
Genau.
Okay, so das haben wir, also Hören und Sehen sind sozusagen die zwei großen Sinne. Riechen und Schmecken stelle ich mir schwieriger vor, künstlich vorzustellen. Gibt es da auch schon was?
Also wird nicht besonders viel dran geforscht, aber bei Schmecken ist wiederum auch interessant. Eines der Dinge, die man tut, wenn der Sehnerv zum Beispiel nicht mehr da ist, dann benutzt man die Zungennerven. Also es gibt einen Prototypen, da bekommst du auf dem Zungenhintergrund so einen Chip raufgeklebt. Und der mit elektrischen Impulsen Zungennerven stimuliert. Und das Gehirn ist mit ein bisschen Training in der Lage, die Informationen, die da auf der Zunge gebritzelt werden, in optische Informationen umzusetzen.
Die sehen dann ein Bild. Und das ist aber schon mit so 150 mal 150 Pixeln.
Also das halt, da geht halt schon mehr. Also
Okay, spannend. Aber sozusagen diese anderen Sinne fallen erstmal raus. Dann haben wir noch den letzten Sinn, Tasten. Tasten vermitteln. Jetzt haben wir gerade schon gehört, irgendwie, wenn ich mir ein Magnet unter die Haut pflanze, kann ich irgendwie Elektrofelder tasten. Aber was ist mit dem normalen, also sagen Druck vermitteln?
Es gibt da durchaus ein paar Entwicklungen, wo man halt versucht, Nervenbahnen umzulegen. Also wenn halt zum Beispiel Gliedmaßen fehlen, dass man halt die Nervenansätze umverkabelt und oder auch interfaced, um zum Beispiel bei Handprothesen einen Tasten wieder hinzubekommen. Das ist aber sehr schwierig. Also es ist halt eine ziemlich komplexe Angelegenheit, wo momentan noch nicht so viel Fortschritt passiert. Also Hintergrund ist natürlich der, dass du, wenn du halt greifen willst, also mit einer Handprothese greifen willst, brauchst du irgendeine Art von Feedback, damit du halt präzise greifen kannst. Mhm. Und dann dieses Feedback wiederherzustellen, da gibt es tatsächlich Entwicklungen und wird auch dann gearbeitet, also mit künstlichen Sensorfeldern, die tastempfindlich sind und halt Druck zum Beispiel in unterschiedliche Stromstärken umsetzen, die dann wiederum auf unterschiedliche Nervenimpulse
umsetzen. Ja, die projizieren das dann auf den Oberarm, an bestimmte Stellen an deinem Oberarm, der ja auch empfindlich ist, nicht so empfindlich wie dein Finger quasi, aber trotzdem wird dort eben elektrisch quasi ein Signal, also ein Druck am Oberarm projiziert, wenn man mit dem Finger was berührt. Und je stärker man drückt und je stärker das berührt, umso stärker wird die Empfindung am Oberarm. Und das Gehirn muss das jetzt übersetzen, umdenken in das ist jetzt das, was mein Finger spürt. Und Leute, die das machen, weil sie das machen müssen, die lernen tatsächlich, so sagen sie zumindest, wir können das ja mal glauben, dass sie es für sie irgendwann tatsächlich so anfühlt, als hätten sie mit dem Finger was berührt.
Okay, also muss man neu lernen, das fühlen, aber ja, es funktioniert. Dann sind wir gleich beim nächsten, also Körperteile ersetzen, also Gliedmaßen, Hände, Arme, Beine.
Mhm. Ja, wie Luke Skywalker.
Genau. Wie weit sind wir da?
Na, so historisch, so wie ein Holzbein ranschrauben ging immer.
Okay, also jetzt mit inklusive Bewegen.
Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo ein 100-Meter-Läufer mit Prothesen schneller ist als ein menschlicher 100-Meter-Läufer.
Aber sind das, also was man ja manchmal sieht bei so bei so Sportvideos, Paralympics, ist dass das dann sozusagen mechanische Dinge sind.
Ja.
Also die so federartig Dinge, die man sich quasi an die Restgliedmaßen anschnallt.
Das ist noch nicht digital, das ist nicht elektronisch, sondern einfach besser als die Sehnen, die du normalerweise im Bein verbaut hast. Aber
wobei man dazu sagen muss, dass die Entwicklung von diesem Zeug ist ohne Computer halt nicht möglich, weil was sie da tun, ist ja denn die Bewegungsabläufe simulieren im Computer und entsprechend halt, also gerade zum Beispiel diese Federn, also diese, die bei den Läufern zum Beispiel verbaut werden, die sind ja optimiert und angepasst auf den Bewegungsablauf des Menschen. Das heißt also, die sind auch sehr individuell zusammenlaminiert unter Computerkontrolle.
Also pro Individuum und nicht nur sozusagen pro Entwurf.
So, das heißt also, wir sehen halt auch da, dass irgendwie die mittlerweile reichlich verfügbare Rechentechnik und Computerleistung dazu beiträgt und die Möglichkeit, dass man halt auch Bewegungsabläufe tausendfach immer wiederholt samplen kann und gucken kann, wie bewegt sich jemand, also wie funktioniert so ein Bewegungsablauf tatsächlich, welche Muskeln werden wann angespannt und daraus dann eben eine verbesserte Simulation zu machen, die man wiederum in Mechanik gießen kann. Da gibt es halt schon doch ziemlich großen Fortschritt. Und Hüftgelenke zum Beispiel, also sind halt auch so Prothesen, die millionenfach verbaut werden weltweit. Kniegelenke ist man noch nicht ganz so weit. So ein Knie ist auch nur mechanisch etwas komplexer.
Okay, das ist aber alles noch mechanisch.
Genau, wie ist es denn zu sagen mit der Luke Skywalker-Hand?
Ja, mit der Luke Skywalker-Hand sieht es so aus, dass der Irakkrieg einen großen Schub dafür bedeutet hat, dass das US-amerikanische Militär ihren Veteranen da mal die Prothesen Deluxe da ranschrauben möchte und die auch gerne und bereitwillig dafür zur Verfügung stehen. Und da sind Leute mit komplett ohne Arme aus dem Krieg zurückgekommen. Denen wurden Prothesen angepasst, die schon sich komplett von den Armstümpfen jetzt bewegen lassen und wie Steini schon andeutete, auch taktiles Feedback erlauben
also
über die Stümpfe.
Eine Tasse hochnehmen, einen Schluck draus trinken, die Tasse wieder hinstellen und auch spüren, dass man sie angefasst hatte. Das ist, würde ich sagen, heute das, was man tatsächlich kaufen kann. Das ist teuer. Da brauchst du eine echte, jemanden, der das bezahlen kann und will. Ich glaube, das gibt es so noch nicht auf Krankenschein in Deutschland, aber da mag uns jemand belehren, wenn er das besser weiß. Aber das technisch kann man das heute machen.
Also wir reden auch wirklich sagen von etwas, das dann aussieht wie ein Arm.
Ja, also ich hab, der Arm ist ab der Schulter weg und dann wird an die Schulter was angeschnallt. Ich habe das gesehen, das hat so ein Gestell, das sitzt so ein bisschen fast auf beiden Schultern, ist auf der anderen Seite sozusagen gegengehalten und da ist ein kompletter Roboterarm dran, sagen wir mal. Und der wird über Nervenenden in der Schulter komplett gesteuert, so dass man damit jetzt was in die Hand nehmen kann mit eben dem Zangengriff. Vorne fünf Finger, die fünf Finger einzeln jetzt so zu bewegen, dass man damit Klavier spielt, das ist jetzt erst am Kommen. Das dauert wohl noch ein bisschen, aber jetzt was hochnehmen, was in die Hand nehmen.
Und nur zum Verständnis zu sagen, es ist nicht so, dass der dann eine Fernbedienung hat, wo er sagt, Hand greift zu,
sondern
der redet mit seinen,
Der denkt, er will das anfassen und das muss er natürlich auch trainieren, weil das mitunter nicht die gleichen, man kann so schlecht rausfinden, welche Nerven wofür waren. Okay. Das probieren die da natürlich, das möglichst zu adaptieren, aber das normalerweise haut das nicht hin. Vielleicht hört ja jemand zu, der so ein Ding hat oder kennt oder Erfahrung damit gesammelt hat. Es wäre wunderbar, da mehr drüber zu erfahren.
0331 70 97 110 wäre die Nummer dafür. So, jetzt haben wir also schon also Tastsinne und Gliedmaßen, innere Organe. Wie ist es damit? Also
ich meine, naja, Herzschrittmacher, ne?
Naja gut, also Herzschrittmacher, Iron Man ist ja quasi der kleine Atomreaktor. Wie ist es mit dem Verdauungssystem also generell?
Alles noch ein bisschen schwierig. Also die wir sind, denke ich mal, eine einstellige Anzahl von Jahren davon entfernt, dass man innere Organe drucken kann. Also dass halt aus Zellen von Organen, die da sind, dass die zurückdifferenziert werden können und man auf gedruckte Gerüste wieder neue Organe wachsen lassen kann. Also dass man diese Zellen sozusagen aufträgt mit so einer Art 3D-Printer in ja was dann halt in der Nährlösung zu einem Ersatzorgan ranwächst. Also solange noch gesunde eigene Zellen da sind, aus denen man halt irgendwie diese die zurückdifferenzierten Zellen machen kann, das sieht relativ gut aus. Also da kann man schon davon ausgehen, dass es so in den nächsten 10 Jahren durchaus möglich sein wird.
Aber das heißt sozusagen, ich gehe bei Organen, ist der Weg, den man geht, eher der, dass man sagt, wir ersetzen das nicht künstlich, sondern wir züchten das neu.
Präzise.
Warum macht man das bei Augen zum Beispiel nicht?
Naja, kriegt Stammzellen nicht so angeregt, dass sie ausdifferenziert werden zu Augen. Das ist ein ziemlich komplexer Wachstumsprozess.
Also noch nicht.
Ja, ich glaube auch, das kann machbar sein. Der Körper hat es geschafft, so ein Auge herzustellen. Aber wie gesagt, ist ein Teil des Gehirns, ist womöglich komplex.
Eines der spannenden Dinge, die da passieren und die schon funktionieren, ist halt das Wachsenlassen von Haut aus den Zellen. Und was ich mich immer frage, warum man nicht einfach schon viel früher anfängt, so Dinge beiseite zu legen. Also sich jetzt schon Material irgendwo hinzuspenden und das einfach so einer Petrischale
machen zu lassen. Das gibt es. Ah. Üblicherweise wird die Nabelschnur, also das kann man heute haben wollen, die Nabelschnur bei der Geburt kann man einfrieren lassen, weil da sind ohne Ende Stammzellen drin, die später, wenn das Kind mal an irgendwas Garstigem erkrankt, verwendet werden können.
Ich will aber eigentlich schon, dass mir da irgendwo in der Petrischale ein Knochen wächst, den ich dann später, wenn es mir bricht oder so kaputt geht, dass es gar nicht mehr geht, dass mir den einfach nur noch verpflanzt werden kann.
Du willst ein Ersatzteillager. Okay, ich würde aber sagen, dazu machen wir ein extra Chaosradio zum biologischen Ersatzteillager. Heute soll es ja um die digitale Technik gehen, die man sich da einbauen kann, um die Elektronik.
Bei Augen, wo wir gerade da waren, ist es ja so, dass so mit Elektrooptik sind wir ja mittlerweile ziemlich weit. So, also wir können ja, sagen wir mal, in der Größenordnung, also in der mechanischen Größenordnung eines Auges, sind wir mittlerweile knapp in der Lage, ungefähr dieselbe Auflösung abzubilden. So, also von dem, was wir so sehen können.
Kann man das eigentlich beziffern? Welche Auflösung hat ein Auge?
Ein Auge hat keine statische Auflösung im Sinne einer Digitalkamera, sondern es hat ja eine adaptive Auflösung und die ist halt irgendwo in der Größenordnung von 40 Megapixel.
So. Okay,
das ist machbar. Also die du halt fokussierst auf einen Fleck.
Ja.
Und du hast ja sozusagen nicht dein gesamtes Sehfeld, sondern du hast ja immer ein kleines Sehfeld und in dem hast du ungefähr 40 Megapixel.
Okay. Nein, und du hast dann auch noch unterschiedliche Arten von Rezeptoren. Genau. Das heißt, du hast da siehst RGB und dann auch noch die Helligkeit.
Am Rand siehst du die Bewegung. Genau. Im Zentrum siehst du Farbe und hauptsächlich Helligkeit. Am Rand siehst du eigentlich fast schon nur noch Schwarz-Weiß oder so ein bisschen Farbe. Und dafür ganz stark Bewegung. Das war früher wichtig, ne? Wenn der Tiger sich von der Seite ranschleicht.
Das rechnet einem das Auge aber auch schon voraus. Also das Auge ist, wie gesagt, eine Ausstülpung des Gehirns und da ist schon mal krasses Präprozessing mit drin. Da wird dir, wenn du irgendwo einen Ball fliegen siehst, dann sagt dir das Auge dem Gehirn schon, wo der Ball demnächst sein wird, weil er das ausrechnet. Deswegen funktionieren auch so Zaubertricks, wo du jemanden irgendwas hinwirfst, aber nur so tust und den Ball in der Hand behältst. Das Auge sieht einfach schon für dich im Vorfeld, dass der Ball da jetzt fliegen wird und deswegen geht das einfach auch immer wieder. Da kannst du dich noch so sehr
auf einmal ist er weg.
Ja.
Verrückt. Genau. Okay, dann ist noch eine Stelle, die ausgelassen ist, sozusagen, wenn wir für klassisches Ersetzen sprechen. Und das wäre das Gehirn. Und da haben wir auch schon den ersten Anrufer. Ich vermute zumindest, es hat was damit zu tun. Robin, 19, aus der Schweiz. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Du willst über etwas erzählen, das Brainport heißt.
Genau, richtig. Das ist ein Projekt, gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich habe auch mal einfach so ein paar Mal so am Rande davon gehört, weil es auch mal im Fernsehen war und sich das ganz interessant angehört hat. Und zwar ist das von Forschern entwickelt worden aus Amerika. Und die haben etwas entwickelt, das besteht aus einer Brille. Da ist, da sind wohl mehrere Kameras drin verbaut, die einfach wirklich auch anscheinend so funktionieren wie normale Videokameras. Die fangen eben das ein, was der Träger eben halt normalerweise in seinem Sichtfeld hätte und geben das dann weiter an einen Chip. Also das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Traubenzuckerlutscher von der Form her, den man sich auf die Zunge legt. Und dieser Chip gibt es dann wohl über die Zunge weiter an die Nerven, auch entsprechend an die, ich weiß nicht, ob das über die Sehnerven geht oder irgendwie über ein entsprechendes Zentrum im Gehirn.
Nee, das sind schon die Nerven in der Zunge, da hatten wir aber vorhin schon darüber berichtet.
Ja.
Die Dichte der Nervenzellen in der Zunge ist nämlich eine der höchsten im gesamten Körper. Deswegen funktioniert das so ganz gut, da Elektroden drauf zu tun. Aber das
okay, alles klar. Ja, weil ich hatte nämlich vorhin schon angerufen, gerade als das Thema angesprochen wurde. Und da ich dann den Stream kurz etwas leiser machen musste, habe ich...
Okay, ja, das brauchen wir auch noch sozusagen. Ohren, die gleich mehrere Audiokanäle verarbeiten können und so einen kleinen internen Mixer. Ja. Okay, aber Robin, wo du gerade schon mal dran bist, sag doch mal, wenn du die Wahl hättest, also jetzt wirklich wünsch dir was, wir nehmen jetzt mal die technische Bedenken, lassen wir erstmal außer Acht, was würdest du dir denn an künstlichen Sachen einbauen?
Was ich mir an künstlichen Sachen einbauen würde, ja, es ist schwierig, also da mich das Thema selber auch ein bisschen betrifft mit dem Brainport, weil ich selber auch blind bin, ich habe das vergessen zu erwähnen, wäre das natürlich eine sehr interessante Sache, auch wenn es da irgendwie was geben würde. Sagen wir mal eben ein Chip, der eben ein künstliches Auge darstellen kann und jetzt eben auch eine entsprechende Funktion übernehmen könnte an den Sehnerven.
Entschuldige, darf ich kurz fragen, bist du seit Geburt an blind? Oder?
Ja, von Geburt an.
Boah.
Genau, ist eine Sehnervenatrophie, das heißt also meine Sehnerven sind einfach im Endeffekt nicht genügend durchblutet, aber sonst ist eigentlich alles da, was ich brauchen würde, um das sehen zu können.
Das heißt, du würdest dir aber sozusagen, also ein künstliches Bild erzeugen, da würdest du mitmachen?
Ich würde mitmachen, wenn dabei kein gesundheitliches Risiko bestehen würde. Also wenn man wirklich ausschließen könnte, dass es auch wirklich eigentlich schon genügend erforscht wäre, dass man sagen könnte, okay, da ist wirklich das Risiko so gering.
Also du willst kein Alpha-Tester sein?
Also bei sowas, wo man wirklich eingreift in den Körper und auch gerade im Gehirnbereich, nee, weil da wäre es mir wirklich zu gefährlich, irgendwie dann am Ende irgendwelche Einschränkungen davon zu tragen, die vielleicht noch wesentlich erheblicher sind.
Aber wenn du blind bist, dann wirst du wahrscheinlich unheimlich viel übers Gehör machen.
Ja.
Könntest du dir vorstellen oder würdest dich da eher behindern, dein Gehör in bestimmter Art und Weise durch Elektronik zu verbessern und dadurch zusätzliche Informationen zu bekommen, die dir den Umgang in deiner Umgebung erleichtern? Oder würdest du das eher hinderlich finden, weil du denkst, das Gehör brauche ich so, wie es ist und da brauche ich keine Verfälschung oder so?
Ja, also ich finde, man sagt ja immer, wenn ein Sinn nicht da ist, auch gerade von Geburt an, geben die anderen Sinne wirklich alles Mögliche dazu, um das zu kompensieren. Und ich werde oft gefragt, ja, ob ich dann vielleicht besser hören würde, weil ich eben nicht sehen kann. Ist natürlich schwer zu beantworten, weil ich natürlich den Vergleich nicht habe.
Ist klar.
Aber ich bin eigentlich so mit meinem Gehör, wie es ist, sehr zufrieden.
Okay. Und ich glaub, die Idee der Frage, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, war, ob du lieber über welches Sinnesorgan du denn lieber die visuellen Informationen aufbereitet haben möchtest. Also ob dir vielleicht so ein Abbild des Raumes, wo da dir Schall hinprojiziert wird und dir versucht, einen Eindruck von dem Raum zu verschaffen, lieber wäre oder lieber so ein Elektrodenpad auf der Zunge oder.
Ja, oder was auf dem Bauch mit lauter Kontakten drauf, wo du auf dem Bauch spürst, wo um dich rum möglicherweise Hindernisse sind, auf die du gerade zurennst oder sowas.
Also es ist schwer zu sagen, ich meine, das ist ja auch was, wo man wirklich sagt, okay, was ist im Alltag auch wirklich noch praktisch und umgänglich und was behindert einen nur. Also wenn ich jetzt die Auswahl hätte, jetzt zum Beispiel irgendwie mir was auf die Zunge zu legen oder irgendwie mich mit allen möglichen Elektroden zu verkabeln, würde ich natürlich sagen, ja, probiere ich lieber erstmal das Pad irgendwie aus, was man sich auf die Zunge drauflegt, weil es doch am einfachsten auch wieder abzunehmen ist, wenn man dann doch sagt, ja, ist nicht so ganz mein Ding.
Benutzt du denn gerade schon elektronische Hilfsmittel, die dir irgendwie das Orientieren was normalerweise Sehende mit den Augen machen, erleichtern?
Also ich weiß, es gibt viele Helfer mit Ultraschall oder auch ja, im Navigationsbereich ist die Frage, wo man jetzt sagt, ja, was ist jetzt, wo fängt das Hilfsmittel an und wo hört das auf? Also ich finde zum Beispiel, dass sein iPhone ein sehr großes Hilfsmittel sein kann, aufgrund der verschiedenen Apps, die es auch da im Moment gibt, gerade auch im Navigationsbereich.
Okay,
auch,
Robin. Das Problem ist, dass wir hier immer diese ärgerlichen Nachrichten zwischendurch haben, wo wir ein bisschen Pause machen müssen. Tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass wir über dieses Thema, also welche technischen Geräte gibt es heute schon, die möglicherweise sowas ähnliches sind wie eine Cyberprothese, nachher in der Sendung noch sprechen wollen. Können wir dich einfach später nochmal anrufen?
Ja, natürlich, klar.
Super. Dann stell ich dich kurz raus. Der Kajetan schreibt deine Nummer auf und nachher, wenn es um dieses Thema geht, rufen wir dich nochmal an.
Okay, alles
und,
klar.
Und sprechen jetzt noch ganz kurz mit dem Martin von den Nachrichten, der noch was zu dem Zungensee-Ding ergänzen will. Hallo Martin.
Ja, hallo. Und zwar dieser Zungensensor, der wird, glaube ich, schon vom US-Militär erforscht. Da geht es dann darum, dass zum Beispiel Kampftaucher auf der Zunge diesen Sensor haben, quasi um ein Höhenmesser etc. drin zu haben, dass sie ihre Augen weiterhin nutzen können, um zu sehen. Also man wird ja denn im Sinne auch multitasking-fähig, wenn man einen zusätzlichen Sensor drin hat. Man könnte jetzt, wenn man das weiterführen würde, zum Beispiel auch Nachrichten auf der Zunge empfangen und könnte ja trotzdem nicht wie mit dem Handy, denn muss aufs Handy gucken, sondern kann sich ganz normal im Alltag bewegen. Also der Zungensensor, denke ich mal, da bietet sich sehr viele Möglichkeiten.
Ja, zumal man den Geschmackssinn ja eigentlich nur dann braucht, wenn man wirklich was isst. Das heißt, du glaubst auch, dass wir bald alle mit einem digitalen Lolli rumlaufen, der uns ständig Informationen auf die Zunge prügelt.
Ja, das ist dann halt die nächste Sache. Ist ein bisschen eklig, dann immer so ein Stück, ich sag mal, Plastik jetzt im Mund zu nehmen.
Sabbert man dann wie zur Seite dann noch raus? Und na.
Ja, also er hat noch ein paar Nachteile. Außerdem ist noch ein Kabel dran. Aber ich denke mal, wenn man das noch ein bisschen aufholt, dann muss man ein bisschen mehr Technik mal dran.
Über Funk und dann schmeckt es ein bisschen nach Zitrone, dann geht das schon.
Ja, ne, irgendwie, also das ist bestimmt schon ein bisschen abartig, wenn man die ganze Zeit damit im Mund rumrennt. Ja. Obwohl es halt so viele Möglichkeiten mit sich bringt, jetzt, wenn man jetzt noch einen Film auf der Zunge spürt, ist garantiert schön. Also angenommen, man könnte sich jetzt zum Beispiel einen Film angucken, kann jetzt nochmal durch die Straßenbahn laufen oder so. Das ist bestimmt toll. Und es soll wohl so ein ähnliches Gefühl sein wie Brausepulver auf der Zunge. Also es ist so ein bisschen prickelnd.
Da sind halt Elektroden, die zersetzen da so auch ein bisschen von der obersten Schicht der Zunge. Klar, dass das schön prickelt, aber ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer mir wieder mit
Ach,
mir...
Ach, das geht bestimmt auch thermisch oder mechanisch.
Man nimmt es ja eigentlich, weil dort die Nervenzellendichte so hoch ist. Es gibt nämlich noch andere Stellen am Körper, da kommt man nicht so leicht ran. Aber... vielleicht irgendwo sonst wo noch Nerven rausgucken, so im äußeren Hirnbereiche, dass man sich da vielleicht schon mal so einen Port wie in einer Matrix einfach schon mal organisiert und dann da schump, den Stecker da reinstecken.
Okay, zusätzliche Sinne gibt es also auch, haben wir zumindest jetzt gerade beim Zungen, das kann also nicht zum Bildermachen verwendet werden, sondern auch für ganz andere Nachrichten. Da würden wir gleich noch drüber sprechen, was es da noch so gibt, also an zusätzlichen Sinnen, die der menschliche Körper jetzt gar nicht bietet, die man sich aber vielleicht dazu bauen kann. Aber bevor wir das machen, gibt's das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Zwei Sprechstunden.
Heute das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club in Gestalt von Frank, Steini und Erdgeist. Hallo und willkommen zurück. Und es geht heute um Maschinenmenschen, also die Sache, dass man sich Technik in den Körper einbaut, um sich zu erweitern, etwas zu ersetzen, was verloren gegangen ist oder vielleicht ganz neue Dinge zu lernen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was für Dinge, die der menschliche Körper so schon kann, was man da dran bauen könnte. Es fehlte noch ein bisschen irgendwie das Gehirn. Kann man Hirnschäden technisch ausgleichen? Kann man das Gehirn in irgendeiner Form schon erweitern? Na, geht da irgendwas?
Das fängt jetzt an. Es gab jetzt, ist noch gar nicht so lange her, waren 2 Monate oder so, habe ich einen Bericht gelesen, da haben sie ein Chip gebaut, ein neuronales Netz, das feuert auf die gleiche Art und Weise, wie der Hippocampus das normalerweise tut. Und dann haben sie einer Ratte den Hippocampus zerschossen und haben ihr stattdessen, haben erst geguckt, wie verhält sich das Viech dann. Es war also ein Desaster offenbar. Genaue Details kenne ich jetzt auch nicht. Es war ein sehr magischer Bericht, nicht wahr? Also das ist alles so ein bisschen fuzzy. Mhm. Vielleicht weiß das ja auch da draußen jemand genauer. Jedenfalls haben sie dem dann diesen Chip eingebaut, dieser Ratte, und haben die dann mit den Nervenbahnen des Gehirns verbunden und damit sozusagen eine Gehirnprothese hergestellt. Und diese Ratte hat diese Gehirnprothese wohl offenbar benutzt und sich danach wieder normal verhalten. Wobei ich persönlich glaube, das ist jetzt nicht so ganz das, was wir eigentlich meinen, sondern da geht es um eine Funktion, wo ein Teil des Gehirns eine bestimmte Taktrate vorgibt und bestimmte Mechanismen automatisiert eben feuert, damit das sozusagen in einem bestimmten Takt funktioniert. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich bin da kein Neurologe oder
also
sowas.
Also quasi sagen einfache Funktionen.
Einfache Funktionen, die dann nachempfunden werden, die dann zu wieder einer Normalfunktion führen. Was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass bestimmte Areale im Hirn über Elektroden gereizt werden. Und dann die Leute aufgrund dieser Reizung bestimmte Empfindungen haben oder bestimmte Handlungen vornehmen. Das macht man bei bestimmten Arten von Hirn-OPs jetzt schon, dass die Leute sozusagen nur mit einer Lokalanästhesie betäubt werden. Dann kriegen sie eben die Schädeldecke geöffnet. Wow. Und dann werden, weil wenn die zum Beispiel jetzt einen, wenn die jetzt halt einen Tumor operieren wollen, dann müssen sie ja gucken, dass sie keine wichtigen Teile verletzen. Mhm. Und dazu muss der Patient bei Bewusstsein sein. Dann reizen die mit Elektroden die verschiedenen Areale und stellen dann fest, aha, und dann hebt er die rechte Hand und dann hebt er die linke Hand und dann, je nachdem, wo das ist, ne, und dann weißt du, aha, okay, oder dann reizst du da und dann wird der Patient gefragt, wie er sich fühlt und dann sagt er, jetzt wird es eben heiß da und da und jetzt empfindet er das und das. Manchmal sagt er auch unwillkürlich irgendwelche Dinge und so weiter. Und dann wissen sie durch die Reizung, welches Areal gerade wofür da ist und wo sie jetzt besser nicht schneiden, weil dann kann der danach die Hand nicht mehr heben.
Das ist echt gruselig.
Witzig daran ist, kleine Seitenstory, dass sie die Leute hinterher gefragt haben, warum sie denn die rechte Hand gehoben haben und die total vernünftige, plausible Erklärung hatten, warum es aus ihrer Sicht völlig selbstverständlich war, dass sie aus freiem Willen die Hand gehoben haben. Das heißt, die wussten nicht, dass sie die Hand gehoben haben, weil da sie jemand gereizt hat. Zumindest waren sie selbst der Meinung, es gab einen guten Grund dafür. Das Gehirn hat sich das so wieder zusammengereimt, dass es dann als Story doch passte, warum sie die Hand gehoben haben.
Also dein freier Wille ist die Begründung, warum es hinterher passiert ist.
Genau.
Es gab dann neulich diesen coolen Spruch, der war da, du bist nicht König über dein Gehirn, sondern eher so dieser Typ, dieser komische, der dahinter steht und meint, excellent choice, your majesty.
Also das ist echt gruselig, sagt doch einiges über freien Willen aus.
Also, ja. Da gibt es ja noch diese andere Gehirnstimulationstechnik, wo man die Schädeldecke nicht öffnen muss.
Ja, genau.
Das ist die transkraniale Magnetstimulation, wo man mit kleinen, sehr starken Magnetspulen bestimmte Hirnareale reizt. Mhm. Und das ist eigentlich auch ziemlich gruselig, weil du musst halt nicht in den OP-Saal, sondern kriegst halt so eine kleine Mütze auf, wo halt irgendwie so eine Spule dran ist.
Nein, das sind so zwei große Plastikspulen. Die sind schon faustgroß, diese Spulen.
Ja gut, aber vergleichsweise klein für die Feldstärken, die sie da durchpusten. Und damit kann man halt auch alles Mögliche machen. Also alle möglichen Hirnareale reizen oder unterdrücken. Und natürlich sind unsere geliebten Militärs- und Sicherheitsbehörden gerade wieder dabei, irgendwie was zu bauen, dass man nicht lügen kann. Ne? Mhm. Das ist sehr praktisch für die Verhöre. Aber was sie halt unter anderem auch gefunden haben, ist ein Zentrum, was irgendwie so ungefähr beim Drittel der Probanden, wenn man es stimuliert, halt religiöse Empfindungen, so Marienerscheinungen und sowas auslöst. So. Und, also ist halt
Halluzinationen halt, ne?
Was meinst du wohl, was bei euch da dann erscheinen würde?
Ja, keine Ahnung. Also gut, also wir sind
Spaghetti-Monster.
Nein,
wir sind halt was jetzt irgendwie so nützliche Hirnimplantate angeht. Also was ich ja zum Beispiel echt gerne hätte, wäre sowas wie irgendwie ein Gesichts- und Namengedächtnis. Also dass man halt, einfach merken kann, wie heißt denn dieser Typ, der zu dem Gesicht gehört.
Und vor allem, worüber habt ihr das letzte Mal
geredet? Ja, genau, worüber haben wir das letzte Mal geredet? Das wäre wirklich sehr praktisch. Und aber davon sind wir wohl noch ein bisschen entfernt. Und die Frage ist halt eben auch, ob man sowas wirklich einbaut ins Gehirn oder ob man es lieber als exogene Prothese.
Ich würde mir das lieber flüstern lassen.
Ja, so. Ja, genau.
Hey, das ist der Klaus. Und
genau.
Nee, aber was es gibt, ganz anderer Bereich, sie haben auch wieder, ich glaube, Mäusen haben sie Elektroden in ihr Lustzentrum eingebaut und konnten denen dann per Schalter einen Orgasmus verpassen. Und dann haben sie mal geprüft, welcher Trieb wohl stärker ist. Und dann hatten sie halt so ein Gitter, und haben sie unter Strom gesetzt, ordentlich. Ne, das hat also richtig gebratzelt und die Mäuse, auf der anderen Seite war es Futter. Und bei der einen Gruppe Mäuse, bei der anderen Gruppe Mäuse war auf der anderen Seite der Schalter, wo sie sich einen verpassen konnten. Und die Mäuse in der Hungergruppe, wo das Futter auf der anderen Seite war, die sind nicht über dieses Gitter. Die sind lieber gestorben, als über dieses Gitter zu laufen. Aber die, die wussten, auf der anderen Seite ist der Lustknopf, die sind darüber wie nichts Gutes. Und zwar die ganze Zeit in einem Fort und haben versucht, so oft wie möglich auf diesen Knopf zu drücken.
Alter Schwede, das sind so, daher dachte ich nicht so heute Abend hinkommen, das sind schon sehr bedenkliche Dinge. Ich möchte wieder zurück zu den einfachen Prothesen kommen, bevor ich mich hier...
Ach, da gibt es doch ganz andere spannende Prothesen aus dem...
Ja, aber über deine Rakete sprechen wir auch ein anderes Mal. Wir haben jetzt nämlich Patrick am Telefon, 29, aus Berlin, und der arbeitet anscheinend bei jemand, der so eine Prothesen herstellt. Hallo Patrick.
Hallo Patrick.
Patrick, Entschuldigung.
Ja, das ist ein großes Medizintechnikunternehmen und die haben am Potsdamer Platz eine Präsenz, quasi ein Museum, eine Ausstellung, wo man rein kann und sich das eben angucken kann. Und eben da geht es auch sehr viel um Bionik.
Und erzähl doch mal ein bisschen.
Was ist da so das Coolste?
Das Coolste sind sehr viele Sachen. Das kommt immer darauf an, wer dann gerade so reinkommt. Aber so die Sachen, die einen schon vom Hocker hauen können, da gehört definitiv die Gedanken- oder intuitiv gesteuerte Armprothese dazu.
Mhm. Wie werden die Signale abgenommen, um die zu steuern?
Ja, über Muskelelektroden eigentlich. Also okay. Das Ganze wird über einen Umweg gemacht, in dem eine Operation durchgeführt wird, wo Nervenenden an Muskelpartien umgelegt werden und die kriegen eine neue Funktion, also sozusagen Brustmuskulatur.
Die wird nach außen auf die Haut geführt, oder was?
Nein, das bleibt alles unter der Haut. Man will ja nicht irgendwelche offenen Wundstellen oder sowas.
Ja.
Man legt einfach die Nervenenden ab dem Stumpf eben an die umzufunktionierenden Brustmuskeln oder Muskeln an und dann wachsen die dann ein. Und
Okay. Dann
gibt es halt verschiedene Bereiche, die da definiert, also wo man dann tatsächlich fühlt, da ist jetzt der kleine Finger oder der große Finger oder ja, Unterarm.
Werden dann auch wirklich tatsächlich die Nerven benutzt, die früher mal zum Finger gingen?
Naja, halt ab der Stelle,
wo die eben
da sind. Und dann wachsen die eben, man trennt die Nerven, die eben zu dem Brustmuskel gehen, durch, operiert dann, je nachdem, Nerv an Nerv an. Das sind genau 4 Stück an der Stelle und die wachsen dann den Weg wieder ein in die Brustmuskulatur und suchen sich dann halt ihren Platz.
Okay.
So, und je nachdem, was dann da an Stellen entstehen, kriegt man auch Muskelsignale für eben Bewegung. Wenn der an irgendeine Bewegung mit dem Phantomarm denkt, dann kontrahiert der Muskel.
Mhm. Und andersrum, das kann man dann abnehmen.
Genau, und wenn man ihn dann eben antippt, dann spürt er da auch so ein diffuses Gefühl von, da wird jetzt der kleine Finger oder sowas berührt.
Okay, ja genau, das ist cool.
Mit viel Training, aber er muss sich dann schon überlegen, dass der sich den Phantomarm quasi bewegt. Geht das gut mit dem Nervenwachstum? Das dauert eine ganze Weile, so 3 bis 12 Monate, sagt man. Und dann sind die eben eingewachsen. Man findet dann, je nachdem, wie gut er das trainiert, je nachdem, wie gut die Nerven wachsen, verschiedene Bereiche und kann dann die Technik mit Informationen versorgen. Und im Prinzip ist dann der Brustmuskel eben die Datenlieferstelle für die Technik im Arm und die Prothese kann dann so bewegt werden, wie man es gewohnt ist, quasi noch nicht mit allen kleinen Fingerbewegungen, also wie du vorhin gesagt hast, mit dem Klavierspielen, das ist momentan noch nicht drin, aber zumindest muss man kein Menü mehr auswendig lernen.
Ja, cool.
Und die Stromversorgung von so einer Armprothese?
Ja, das ist intern, da ist ein Akku drin.
Okay, also man lädt dann halt seinen Arm auf.
Ja, genau, halt ganz normal. Das gibt es ja auch schon mit Beinprothesen, wo dann eben Mikrotechnologie drin ist, Sensormesstechnik und so weiter. Und dann packt man das eben abends an eine Steckdose und das hält dann nochmal 2 Tage, 3 Tage, je nachdem, wie der Akku eben, welche Leistungsdauer der hat.
Aber das heißt, der Arm ist dann die ganze Zeit dran?
Ja, klar. Also so wie jede Prothese. Das setzt man sich halt an oder zieht es dann wieder ab. Und
das meine ich sozusagen. Also wenn er ins Bett geht und seinen Akku zum Aufladen sozusagen anschließt, dann ist der Arm nicht mehr dran.
Ne, genau. Dann nimmt er den einfach ab, steckt das in eine Steckdose und ja, dann setzt das am nächsten Morgen wieder auf.
Und die Schnittstelle, von der du sprachst, also mit dem Kabel, die den Brustmuskeln gehen, die ist dann sozusagen extra eingebaut?
Nein, die Nerven, so ich das verstanden habe, ist, dass die Nerven, die eigentlich in dir deine Hand gingen, dass die da, wo der Arm ab ist, rausgenommen werden und umgelegt werden in den Brustmuskel und da unter der Haut liegen. Und dann, wenn die eingewachsen sind, prüft man hinterher, indem man an der Stelle tippst und so weiter, wie fühlt sich denn an, ist das jetzt der kleine Finger? Dann ist das Gefühl für den kleinen Finger auf deiner Brust an irgendeiner Stelle. Wenn ich da also antipse, dann fühlt sich's für dich so an, als wäre dein kleiner Finger berührt worden. Und da kommt jetzt also die Elektrode drauf von der Prothese, die eigentlich wird außen drauf geklebt.
Ja, was ich fragen wollte, war sozusagen, wie diese Schnittstelle ist zu der Prothese, ja, wie die sozusagen...
Das ist der Schaft, also sozusagen das, was eben die Prothese, ob es jetzt Bein oder Arm ist, Stumpf hält. Und das ist dann eben ein negativen Abguss und heutzutage eben in den meisten Fällen Kunststoff.
Genau, aber da sind dann so Kontakte drauf, die auf deine
Elektroden,
Brust andocken.
Genau. Elektroden, die da einfach drin sind und die dann eben mit dem Schaft eben die Haut berühren und da die Signale abmessen. Da muss man dann noch dafür sorgen, dass das alles an der richtigen Stelle liegt und dass das halt fest eingegossen da drin. Ja, die werden halt kalt gezogen und dann ist das da einfach fest drin. Und
die Frage, die ich habe, sozusagen, ich kann es mir aber noch nicht ganz vorstellen, die Frage, die ich habe, ist, gibt es einen künstlichen Bestandteil dieses neuen Armens, der immer an dem Körper dran ist? Oder
nein,
ist es sozusagen, man nimmt es komplett ab?
Das gibt's noch nicht.
Man nimmt es komplett ab und sozusagen die Elektroden kommen weg.
Momentan hat man einfach die Möglichkeit, dass man das abnimmt. So Sachen, dass man tatsächlich mit Kabeln unter die Haut geht, das möchte man ja vermeiden. Das sind ja offene Wundstellen. Das Einzige, wo es funktioniert, sind halt Zähne. Ja, da geht es vom Knochen durch die Haut und gut, Zähne putzen hilft. Ja, aber das jetzt irgendwo auf der Haut zu haben, das wäre halt schon ein Problem.
Wie schwer ist denn so ein Arm?
Das kommt drauf an. Also je nach Länge sagt man, ist schon deutlich einfacher als ein, also leichter als die, als der eigene Arm. So Prototypen, da waren es noch um die 6 Kilo. Und um es richtig alltagstauglich zu haben, dann muss es so um die 3 Kilo, 4 Kilo sein.
Und die Batterie ist in dem Arm drin oder trägt man die extra im Gürtel oder so?
Nee, natürlich mit drin. Also alles so, dass man das dann eben auch einfach benutzen kann. Willst du ja nicht noch eine extra Tasche oder sowas dabei haben.
Und gibt es eine Hausnummer, was du sagen kannst, wie teuer sowas ist?
Das hängt immer davon ab. Neue Technik ist natürlich viel, viel teurer als das, was jetzt eben schon Standard ist. Also guck dir halt, weiß nicht, kannst du mit Telefonen ist das ja ähnlich. Das, was jetzt gerade neu aus der Technik kommt, ja, das kriegst du für 500 oder 600 Euro und ein altes Nokia kriegst du für 20 Euro.
Naja, klar, aber...
Natürlich ist das jetzt grob gesagt, ja, aber allein das System allein entscheidet ja schon, wie viel das kostet. So eine mechanische Prothese, die eben autark von Strom funktioniert, ist schon deutlich günstiger als eine mit Mikrotechnologie. Aber dann hängt es halt auch immer davon ab, was kann derjenige und wo will der dann damit hin?
Aber kannst du nicht mal so eine Hausnummer sagen? Also irgendwie jetzt das Luxusmodell
von... Ja, so ein Kleinwagen. Also
Kleinwagen.
Das kommt halt wirklich drauf an.
Ja.
Beim Prothesenbein mit Mikrotechnologie, da könnte man eben sagen so 18.000, 25.000, je nach Beinlänge, kommt halt wirklich drauf an.
Ja.
Das geht schon auch noch ein bisschen höher, dann kann man noch sagen, kriegt derjenige noch eine schöne Kosmetik dazu, wo dann wirklich so alles mit Silikon und einzelnen Pigmenten und eben echten Haaren dran ist, damit das... ja, sehr authentisch aussieht. Ja, und das sind dann halt die teuren Sachen.
Bezahlt das die Krankenkasse?
Ja, doch. Also das gehört halt zur Standardversorgung dazu.
Wow.
Und wenn man es braucht, dann bekommt man das auch.
Und was ist so der Stand der Dinge bei Beinprothesen?
Also das, was so modern ist oder das, was halt Standard ist?
Nee, das so, was so der Top-Edge ist, also was jetzt gerade so geht.
Das was gerade so geht. Das sind Prothesen, die so intelligentes Gehen mit drin haben, die schon wissen, in welche Bewegung du reingehen möchtest sozusagen. Du möchtest Treppen steigen, ja, und eine mechanische Prothese ist halt ein gedämpftes Pendel, das immer wieder an die Ausgangslage geht. Das heißt, wenn du jetzt mit deinem Bein die Treppe hoch wollen würdest, würde das eben ein gestrecktes Bein sein und das weiß nicht, jetzt soll es einknicken, damit du es auf die nächste Stufe heben kannst. Und die Technik würde das dem Bein dann eben sagen, über Regelmesstechnik und Lagesensoren kriegt es das mit und dann würde das Bein gehoben werden und im richtigen Moment auf die nächsthöhere Treppenstufe gesetzt werden.
Cool.
Ja, so eine Sachen. Also das ist das, was mit drin ist oder du kannst dann halt in Modus umschalten, wo du Fahrrad fahren kannst oder Schlittschuh laufen kannst. Je nachdem, was du möchtest, das stellt dir dann aber der Orthopädietechniker ein.
Sehr schön.
Krass.
Ja, aber ist klar, ich meine, wenn Aibo Treppen laufen kann, sollte das so eine Prothese auch können.
Ja, ja, na klar. Und da das Laufen ja noch deutlich einfacher ist als das Greifen, lässt sich da natürlich viel, viel mehr sehr einfach von außen, sieht es jetzt sehr einfach aus, steckt natürlich viel Technik drin, sehr, sehr einfach dann regeln.
Was mich da noch interessiert ist, wenn die Batterie in dem Bein erstmal alle ist, kann man dann noch irgendwie unschön nach Hause humpeln oder ist man dann erstmal hilflos irgendwo?
Schon so, also es ist schon so, dass dann tatsächlich das Bein steif schaltet, wenn der Akku alle werden würde. Da gibt es dann allerdings auch unterschiedliche Sachen, dass man zum Beispiel bei den neueren Modellen jetzt so eine Art Vibrationsalarm mit drin hat. Dass dann sagt, so jetzt noch 6 Stunden Batterie und dann lad mal wieder auf. Aber das passiert nach 2 Tagen erst.
Aber wie ist es denn sozusagen, wenn du trotzdem in die Verlegenheit kommst?
Ja, dann macht das Bein sich steif und dann kann man eben noch laufen damit, aber man kann es eben nicht mehr so dynamisch bewegen wie vorher. Also wenn du vorher mit 6 km/h über die Straße geflitzt bist, um den Bus noch zu kriegen, geht das dann eben nicht mehr.
Mhm. Nicht schlecht.
Das ist wie das Notrad.
Patrick, dann vielen Dank für diese Einblicke.
Ja, bitte.
Ist ja echt krass, wie weit wir schon sind. Ihr seid durch oder wollt ihr noch was von Patrick wissen?
Nö, danke. Nö,
vielen Sehr Dank. Schön. Patrick,
ja,
vielen
komm
Dank.
Mal vorbei.
Ja, total gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, mit dem künstlichen Arm, das erinnert mich an Stelarc. Das ist so ein Medienkünstler, der hat sich mal so eine Armprothese als dritten Arm angeschraubt und dann gelernt, irgendwie seinen Arm mit 3 Händen, seinen Namen mit 3 Händen gleichzeitig an die Tafel zu schreiben.
Okay.
Da gibt es ein Video auf YouTube, sehr bizarr, wie er da mit 3-händig sozusagen auf der Tafel rumkriegt.
Und das war dann auch über so eine Elektrokontraktion?
Naja, das war damals noch über Muskelkontraktion, die er wirklich lernen musste.
Okay.
Das hat er dann irgendwie geübt und konnte dann mit diesen Arm fernsteuern.
Jetzt haben wir also schon erfahren, dass wir, was das Ersetzen von Gliedmaß und auch teilweise Sinnen angeht, wir schon relativ weit vorn sind. Wie ist es denn jetzt mit Extrasinnen?
Ja, da gibt es ein schönes Beispiel. Wir hatten vorhin schon eins genannt, eben mit dem Magneten in dem Finger.
Ne, das ging aber auch nicht besonders gut aus, oder? Da ist dann
nein, das ging nicht gut aus.
Wieso? Was war da?
Diese Magneten, die bestehen aus Neodym. Und sind dann mit einem metallischen Mantel umzogen. Und dieses Neodym ist halt nicht völlig ungefährlich. Und nun zersetzte also das Immunsystem dieser Frau diesen Magneten, diese Schicht außenrum, so dass der halt zerbröselte in diesem Finger und das dann zu einer Blutvergiftung führte und sie den ganz schnell rausnehmen lassen musste, weil das sonst im Desaster geendet wäre. Und sie hat dann auch keinen neuen reinmachen lassen, aber sie konnte zum Glück noch davon berichten, dass es eine sehr beeindruckende Erfahrung ist. Aber nun gibt es ja auch andere Wege, wie man solche Sinneseindrücke vermitteln könnte. Man könnte sich ja jetzt auch einen Handschuh anziehen, sag ich mal, wo vorne ein Magnetfeldsensor drin ist.
Es geht doch viel einfacher, du klebst ja einfach mit Sekundenklebern Magneten auf den Fingernagel.
Ja, das geht auch. Hast du schon probiert?
Ja, hab's probiert. Das ist tatsächlich ich habe nicht Sekundenkleber genommen, sondern einen, den ich wieder abholen konnte.
Heißkleber.
Nee, halt einfach einen normalen Kleber.
Kaugummi.
Und du, dein Fingernagel ist erstaunlich sensitiv, also gerade der vom Zeigefinger. Merkt man spätestens, wenn man sich mal drauf geklopft hat.
Mhm.
Und du merkst also zum Beispiel eine 220-Volt-Leitung merkt man schon, wenn man ein bisschen drauf achtet. So. Also das ist halt durchaus möglich. Das ist halt nicht so sensitiv wie die Fläche des kleinen Fingers.
Ja, aber das ist ja auch nicht elektronisch und deswegen langweilig. Ich möchte
Das ist nichts digital dran.
Ist nicht digital, genau. Was soll denn das? Nein, ein Handschuh mit einem Magnetfeldsensor vorne drin, der möglicherweise sogar auch noch signalisiert, was das für eine Signalart ist, die da gerade an der Wand oder in dem Kabel.
Mhm.
Dann tastest also das Kabel ab und er sagt dir, hier, das ist ISDN. Ja? Und dann tastest du am anderen und dann fühlst du, hier, das ist Ethernet. Und dann grabbelst du so an der Wand lang und dann weißt du, guck mal, hier ist ein Stromkabel in der Wand. Wenn du jetzt auch noch einen Aktor hast, also am anderen Finger noch einen Geber, der sozusagen ein wechselndes Magnetfeld erzeugst, könntest du jetzt also mit 2 Fingern über die Wand streichen und spüren, wo dahinter das Metallrohr von der Wasserleitung ist.
Und wie kommuniziert so ein Handschuh dann?
Der würde dann über Vibratoren, also wie so kleine Vibratormotoren, ein Signal am Handgelenk zum Beispiel oder im Finger, das könnte man ja so definieren, dass er einfach oder über einen irgendein Vibratormodul eben dir signalisiert über ein Muster von Vibrationen, was du da gerade spürst.
Jetzt hat Erdgeist ja schon mal ein anderes Modul getragen, was mit Vibratoren versehen war. Eine sehr spannende Geschichte, die du ja vor dem Chaos gerade schon mal erzählt hast. Lässt du die Hörer auch nochmal dran teilhaben?
Na gut. Ein paar Freunde an der Uni in Hamburg haben einen Gürtel fertig gebastelt, in dem einmal, als auch meine Plauze rumgepasst hat, in alle Himmelsrichtungen und dazwischen, also 8 Motoren, so die auch in den Mobiltelefonen verbaut sind, die da üblicherweise drin machen, wenn man angerufen wird, die waren einmal rundherum verteilt und ein Kompass, der vorne auf dem Gürtel mit drauf war, wenn man nach vorne geguckt hat, der wurde 1:1 auf die Motoren umgemappt und zum Anfang war es noch ein sehr intensives Gefühl, konnte ich mich einmal im Kreis drehen und dann drehte sich dieses Gefühl, da wo Norden ist, einmal um meinen Körper mit rum. Dann bin ich eine Weile mit rumgelaufen, dann sollte ich das runterregeln und nach so ungefähr anderthalb Tagen war dieses Gefühl einfach nicht mehr bewusst wahrzunehmen, sondern nur noch ganz unterbewusst da. Aber es war total spannend, weil plötzlich hatte man so eine Möglichkeit, sich zusätzlich zu orientieren, wenn man irgendwo eine Straße runtergelaufen ist. Wenn mir gesagt wurde, da läufst du einfach die Straße geradeaus und ich konnte dann nicht mehr geradeaus weiterlaufen, bin ich irgendwie zweimal im Zickzack gelaufen. Normalerweise wäre man wieder total verwirrt, wie man jetzt weiterkäme. Aber ich wusste intuitiv, wo Norden ist. Und das hat mir dann ziemlich geholfen, den Weg wieder zurückzufinden zu dem Ziel. Und nachdem ich dann nach vier Tagen dieses Experiment beenden musste, da stand ich dann echt ziemlich verwirrt rum. Also das war wie so, weiß nicht, ob man so einen Sinn amputiert. Das kann man schwer beschreiben, aber es ist wirklich verwirrend.
Nicht schlecht. Und das ist relativ einfach, scheint mir. Kann man sowas auch zu Hause nachbauen? Oder?
Das versuche ich gerade zu Hause nachzubauen, aber die Prokrastination hat dazu geführt, dass das Projekt schon seit anderthalb Jahren jetzt rumliegt.
Darf ja, eine Prothese machen, geben für nein, Prokrastination?
Wir machen das jetzt nochmal, Ehrengeist.
Können wir vielleicht den Hörer von vorhin mal anrufen, weil ich würde ihn gerne mal dazu befragen, wie er zum Beispiel als Blinder mit seinem iPhone navigiert. Das würde mich sehr interessieren. Den okay. ersten Hörer, den wir da hatten.
Genau, der Robin.
Womit wir dann ja aber auch gleich zu einem Thema kämen, ne, ob wir nicht alle schon Body Enhancements in der Hosentasche haben.
Mhm. Ne? Folgender Plan, wir machen jetzt eine kurze Pause, weil es ja auch gerade schon wieder um 11 ist, sprechen dann kurz mit dem Dennis, der nämlich uns befragen möchte, wie es ist, wenn sich die Technologie verselbstständigen würde. Und dann gehen wir über zu dem Thema, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Dingen, die jetzt noch nicht so Sci-Fi sind, also weil wir sie für normal wahrnehmen, ob die nicht vielleicht auch schon so eine Art, naja, Körpererweiterung sind. Und bevor wir jetzt diese Pause machen, möchte der Herr Erdgeist gerne noch ein weiteres Ergebnis einer Prothesenerfahrung mit uns teilen.
Ach ja. Da viele von den Dingen, die man heutzutage an Elektronik oder Elektrik mit sich rumschleppt, um dort zusätzliche Druck in die Umgebung zu erzeugen. Eine davon ist eine Stromgitarre und mit der kann man so seine Gedanken in Musik umsetzen. Und das habe ich auch eine Weile lang erfolgreich getan und dann ein Public Domain Musikstück von meiner ehemaligen Band mitgebracht, was der Markus jetzt spielen möchte.
Sprechstunden.
Heute das Chaos-Radio mit dem Chaos-Computer-Club und zu Gast sind Steini, Frank und Erdgeist. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Ja. Und es geht heute um Menschen, die sich Technik einbauen lassen, um Maschinenmenschen, könnte man sagen. Und die verschiedenen Möglichkeiten, die wir heute schon haben, die es vielleicht noch geben wird und vor allem auch, welche Konsequenzen das haben könnte. Wir haben uns die erste Stunde damit beschäftigt, ein bisschen genauer herauszufinden, an welchen Teilen des menschlichen Körpers man solche Sachen überhaupt anbauen kann. Und dann auch gerade von jemand, der in so einer Firma arbeitet, die Prothesen herstellt, erzählt bekommen, wie zum Beispiel, wie weit künstliche Beine eigentlich schon vorangeschritten sind, so dass man auch schon Schlittschuhlaufen kann, Herrgott. Und wollen uns jetzt ein bisschen den Konsequenzen dieser Technologie widmen und die sich damit verbinden, dass man in seinen Körper auch Technik reintun kann. Und das ist natürlich immer, wenn es um Technik geht, die eine Frage, was ist denn, wenn die nicht mehr funktioniert? Und deswegen hat auch Dennis angerufen aus Dorsten. Hallo und guten Abend, Dennis.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Was ist denn deine Frage oder dein Beitrag?
Ja, also sagen wir es mal so, ich habe mich etwas längere Zeit halt mit den ganzen Mikroprozessoren beschäftigt und irgendwann kam ich dann halt oder überschnitt sich das Ganze mit Exploits. Und für mich persönlich stellt sich dann die Frage, wenn das Ganze doch irgendwann von der Mikrotechnik oder beziehungsweise von irgendeinem Prozessor verarbeitet wird und das Ganze mechanisch weitergegeben wird, inwieweit ist es dann eigentlich möglich oder rein hypothetisch betrachtet, dass dafür auch irgendwann eines Tages Exploits geschrieben werden? Das heißt, dass die Leute, ja, da kann man jetzt wirklich sagen, ob das jetzt vielleicht ein visueller Reiz ist, ob das vielleicht ein chemischer Reiz ist, den man, wie vorhin vielleicht besprochen, über irgendein Lolli einnimmt oder vielleicht über eine USB-Schnittstelle, die sich dann hinterher verselbstständigt, irgendwelche Geschichten. Was wäre denn dann eigentlich? Also das wäre vielleicht in 10, 20 Jahren, aber nur so gedacht.
Ja, das Krasse ist, dass nach der gängigen Lesart der Staat sich das ja sogar rausnimmt. Der meint ja, dass er auf deinen Computer rumschnüffeln möchte, weil du das schon vorher verschlüsselst. Jetzt stell dir mal vor, du fängst da schon an, während du mit deinem Hörgerät mit irgendjemandem auf der anderen Seite eine verschlüsselte Kommunikation veranstaltest. Dann will der nach dieser Lesart auch auf dein Hörgerät, auf dein Implantat drauf, um dann vor der Verschlüsselung schon abzunehmen, was du da gedacht hast.
Um sowas Beispiel, genau.
Ja. Oder wenn du ein Exoskelett hast, dann läuft dich das zur Polizeiwache. Nein, stell mal vor, also ich meine Exoskelette, ne? Also der Unterschied zwischen Endoprothese und Exoprothese ist, glaube ich, klar. Endo ist innen drin, also irgendwo eingebaut. Mhm. Kniegelenk, Sprunggelenk, sonst irgendwas. Und Exo ist, wenn man es außen ranbaut, eben wie der Arm, von dem wir vorhin sprachen. Mhm. Und so, jetzt gibt es ja auch Exoskelette, also zum Beispiel ein komplettes Gestell, wo sich jemand gehbehindert ist, der jetzt nicht völlig behindert ist, sondern der seine Beine nur eben schlecht bewegen kann oder auch nicht mehr genug Kraft hat und so weiter, sich da reinstellt, reingurtet und dann damit losläuft. Das wird entwickelt von diversen Firmen, Japan, China und so weiter, auch von amerikanischen Militärs, damit Soldaten eben irreweit laufen können und gigantische Lasten heben. Ja, also 100 Kilo hochheben mit so einem Ding geht. Ja, verstärkt einfach nur, ähnlich wie ein Elektrofahrrad, deine Kraft um den Faktor 3, sagen wir mal. Und jetzt stellen wir uns vor, was passiert, wenn so ein Ding einen Bug hat. Oder wir stellen uns vor, was passiert, wenn das ein Virus hat und jemand sozusagen ein Stück Software abspielen lässt mit dir in diesem Gestell drin. Wow, das wird witzig. Ja, das wird
also
witzig.
Was es schon klar sagt, ist, wenn die Technik so nah an unseren Körper heranrückt, also in uns oder direkt an uns rückt, ist natürlich die ganze Frage der Software-Sicherheit und der Integrität der informationstechnischen Systeme, die wir da haben, wird dabei natürlich nochmal deutlich akuter. Und die interessante Frage ist in der Tat, sind wir denn wirklich willens gerade vernetzte Implantate oder Explantate, die also auch Schnittstellen zum Netz haben und zum Beispiel mit Informationen arbeiten, die von außen kommen? Trauen wir uns denn schon wirklich, die in Positionen zu bringen, ja, wo man den Körper damit beschädigen kann? Und die Antwort darauf ist natürlich, naja, wir werden es wahrscheinlich machen, obwohl wir es eigentlich besser nicht machen sollten. Ne? Ja,
wir sehen es doch gerade schon an unseren Mobiltelefonen. Das ist ja eine Wanze, die wir freiwillig mit uns mit rumtragen, die ganze Zeit unsere Informationen über zumindest unsere Position beim Provider lässt.
Aber es ist doch deine Schnittstelle in das kollektive Bewusstsein der Cyborg-Gesellschaft.
Es ist verdammt nützlich, natürlich, aber trotzdem ist die Abwägung, die wir da getrieben haben, scheinbar schon deutlich in die Richtung, ja, dass wir das in Kauf nehmen.
Ich würde aber jetzt, bevor wir sozusagen uns in die ganz theoretischen Ausflüchtungen verflüchten, nochmal fragen wollen, wie das mit konkreten Angriffen ist. Ich habe nämlich jetzt noch im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal gelesen zu haben, dass, ich weiß nicht, ob es Herzschrittmacher waren oder so die Insulin.
Es gab mehrere Depote. Geschichten. Also zum einen gab es Insulinpumpen, die ein Bluetooth-Interface haben und wo der übers Mobiltelefon halt der Insulinstatus gemessen und übertragen und mit dem Krankenhaus gesynkt wird. Es gibt EKG-Geräte, die mit dem mit einem zentralen Server reden und wo aus der Ferne dann quasi ein eingebauter Defibrillator ausgelöst werden kann, wenn halt EKG scheiße aussieht.
Hatte der Busch sowas nicht?
Angeblich ja, es war so ein bisschen unklar, ob es die Fernsteuerung für ihn war oder das EKG war alles so ein bisschen unklar. Da gab es dann tatsächlich ja genau diesen Fall, dass also bei diesen ferngesteuerten EKG-Defibrillator-Geräten der Server, auf dem diese Anwendung lief, also mit denen die Geräte kommuniziert haben, der war halt in so einer Amazon-Cloud. Und dann fiel halt das Amazon Data Center runter, weil irgendwie sie da so ein fundamentales Problem gelaufen sind. Und und dann waren die Patienten da halt ohne entsprechende Absicherung beziehungsweise Monitoring. Und
na, solange das Ding jetzt nicht den Defibrillator auslöst, mal einfach schnell. Naja,
also bei den
zuckend auf dem Boden.
Also bei den Insulinpumpen ist das tatsächlich möglich. Ne? Also ja. Da ist ja so, dass tatsächlich Leute gemacht haben, die selber betroffen sind, also die selber diese Pumpen hatten. Die haben die halt gehackt und haben halt festgestellt, dass es total trivial ist, wäre, sich da selber mit umzubringen. So, indem sie halt einfach diesen Insulinpump auf Dauerfluss stellen.
Sterbehilfe.
Und das ist also tatsächlich ein Problem, was zunehmend ernster wird und wo also auch die Richtlinien für digitale Medizintechnik sind dem momentan überhaupt noch nicht gewachsen.
Ja, aber du kannst ja jeden Herzschrittmacher mit geeigneten Magnetfeldern schon aus der Spur bringen und
du kannst auch jedes Herz mit geeigneten Magnetfeldern aus der Spur bringen. Also am Ende ist es natürlich wieder Körperverletzung, wenn du da irgendwie mit was drauf hältst.
Ja, bloß der Punkt ist halt, wenn es halt, ich meine, diese Dinger werden halt alle Internet angeschlossen sein. Ne? Also es ist halt vollkommen klar, irgendwie das Kommunikationsmedium über diese Prothesen, Exoprothesen, was auch immer, kommunizieren wird das Internet sein. Und wenn die Software darauf so scheiße ist wie der Rest auf diesem Planeten, dann muss man sich schon ernsthaft überlegen, wie groß ist denn das Risiko tatsächlich, dass man sich da irgendwie einen Wurm fängt, irgendwie auf seiner Beinprothese oder irgendwie seinem, was auch immer man da halt irgendwie gerade hat.
Das eröffnet auch Chancen, dass der Hersteller dann ein Abo verkaufen kann und wenn man dann mal nicht bezahlt, dann
geht's halt nicht mehr.
Ja.
Das sind ja schöne Aussichten.
Oder wenn du nach Polen laufen willst.
Dennis, noch letzte Frage an dich. Würdest du dir trotzdem so Dinge einbauen lassen oder lieber nicht?
Und wenn ja, was?
Also, und wenn ja, was, genau.
Wenn, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich finde so eine Werbung von früher ganz cool. Da geht der Kopf auf, so eine Zeitschrift geht rein, tackt Birne zu. Ich sag mal, so eine Wikipedia vielleicht für den Kopf, aber mehr auch nicht. Vielleicht Altersverschleiß oder so, wenn man irgendwas an der Hüfte hat. Aber ich sag mal, da bin ich noch ein bisschen zu oldschool, um zu sagen, da stehe ich zu sehr auf Cyborg. Also nee. Außer das, wobei ich mir auch noch den zweiten Gedanken gemacht habe, wie wäre das denn mit Wettkämpfen? Also wenn der Mensch tatsächlich dann halt hinterher so ausgestattet wäre, wo würden dann, wie würde der Wettkampf heißen? Quad-Core-Prozessor
gegen... Wie beim Autorennen dann, ne?
Ja, eben dummerweise nicht beim Autorennen. Ich meine, Formel 1 ist ja deswegen so langweilig, weil da noch Leute drin sitzen und sie die Engineers nicht machen lassen, wie sie wollen. Finde ich zumindest.
Ja, aber die Frage, ne, Wettkämpfe, also wenn's, es gab ja mal einen Behinderten, meine ich, Olympiaden, der wäre doch disqualifiziert oder der wurde disqualifiziert, weil er diese Prothesen getragen hat, wovon ihr vorhin gesprochen hattet.
Genau.
Ne, also wo hört das auf und wo fängt das an? Was heißt das hinterher? Heißt das dann hinterher nicht bis zu 80 Kilo Kampfklasse, sondern Quad-Core gegen so einen anderen Prozessor, gegen was weiß ich?
Naja, das ist wenigstens mal interessant.
Also, da muss man nicht beim Sport bleiben.
Ich wollte gerade sagen, das ist sozusagen eher eine theoretische Situation, wo es dann möglicherweise um Wettkampfreglements geht. Aber die spannende Frage ist ja, ob sich das auch auf die Gesellschaft auswirken könnte. Also ob es irgendwann normal ist, jeder muss eine Prothese tragen, weil halt es total normal angesehen wird, dass man 80 Kilo heben kann und halt total gut hört.
Ja, und wenn du 75 bist und dann musst du aber noch laufen können oder banal schon mal, wenn du das und das Implantat nicht hast, kommst du da und da nicht rein. Das wäre so mal so ein ganz trivialer Ansatz, dass du nur, wenn du dich über ein Implantat identifizieren lässt.
Ohne ihre Steueridentifikationsnummer.
Genau, kommst du einfach da in das Amt nieren.
Das wäre doch überhaupt doch mal eine schöne Idee, oder? Nachdem wir jetzt irgendwie alle Pässe schon mit Biometrie gesehen haben.
Genau.
Gibt es so eine Überlegung schon? Hier auf die Schädelplatte draufpflanzen oder so?
Naja, die Fußfessel bei den digitalen Gefangenen, das ist ja im Prinzip schon so.
Naja, also da geht es eher gerade momentan noch umgekehrt, nämlich indem man halt die DNA als Identifikationsmerkmal benutzt.
Ich glaube, da war auch irgendein Club, der hat gesagt, wie hier Erfurt implantieren.
Ja, das war aber Bullshit. Also das war tatsächlich ein
Fake. Mit den ganzen Kühen machen sie das schon.
Ja, also die haben halt, was die getan haben, die haben tatsächlich einen Rinder-Tag genommen, also mit dem halt Kühe identifiziert werden und haben das als Eintritt für ihre Disco genommen. Und ein paar doofe Hipster haben es tatsächlich gemacht, dass sie sich so ein Ding haben in die Schulter schieben lassen. Und dann stellte sich halt irgendwie ganz schnell raus, dass man diese Tags, weil halt so eine Billig-Tags waren, die wirklich für Vieh-Identifikation gedacht waren, problemlos klonen konnte. Und man sich dann da halt auch nicht so weit in die Schulter schieben musste, sondern einfach irgendwie eine kleine Karte, wo halt ein ähnlicher Tag mit der Information drauf war, benutzt hat, um da reinzukommen. Und dann haben sie es auch ganz schnell wieder abgestellt, aber irgendwie so 30 oder 35 Trottel hatten es dann doch irgendwie sich irgendwie reinschieben lassen.
Ja, nun, aber die machen sich auch Piercings wohin, ne?
Okay, auch ein anderes Chaosradio, würde ich sagen. Körperschmuck. Dennis, dir auf jeden Fall vielen Dank für deinen Anruf.
Jo, ich wünsche euch einen schönen Abend, allen Zuhörern auch und liebe Grüße an das ganze Team.
Danke. Tschüss. Jo, tschüss. So, und dann kommen wir jetzt zu der Stelle, wo wir sagen, okay, es gibt diese ganzen Technologien und die Überlegung, dass man das möglicherweise mal also einbauen kann oder möglicherweise nur anschrauben, je nachdem ob Endo oder Exo, aber dass wir auch heute schon Technologien benutzen, die im Prinzip unsere Sinne und möglicherweise auch unser Wesen erweitern. Wir hatten vorhin schon kurz mit Robin gesprochen. Robin ist blind und hat erzählt, er nutzt sein Handy, sein iPhone, um irgendwie Dinge auf den Plan zu kriegen. Wir haben ihn jetzt nochmal hier in der Leitung. Hallo Robin, zurück.
Ja, hallo.
So, jetzt wollte Frank wissen, wie du das Smartphone nutzt, um dir weiterhelfen zu lassen oder um dir selbst zu helfen.
Also erstmal zur Nutzung allgemein vom iPhone. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer sich vorzustellen, wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt hat, weil schlussendlich basiert das iPhone ja hauptsächlich auf dem Touchscreen. Ja. Und klar, dann kann man natürlich nicht ohne eine bestimmte Hilfe bedienen. Jetzt ist es aber zum Glück so, dass Apple eigentlich wirklich heutzutage die einzige große Mainstream-Software-Firma ist und Computer-Hardware-Firma ist, die sich wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wie können wir die ganzen Produkte, die wir haben, also jetzt wirklich so iPhone, iPod, auch die ganzen Mac-Computer, wie können wir die bedienbar machen für Leute mit irgendwelchen Behinderungen, Einschränkungen, auch ohne vorher irgendwie verklagt worden zu sein, weil da gibt's ja auch viel was da irgendwie. Und auf jeden Fall gibt es seit ein paar Jahren auch schon für das iPhone, es ging los mit dem iPhone 3GS, ein Programm, das nennt sich VoiceOver, ist standardmäßig auch im iOS mit integriert. Also man braucht das wirklich nur in der entsprechenden Einstellung einzuschalten. Und das geht dann über eine Sprachausgabe. Also sprich, ich fahre mit meinem Finger eben über das Display und bekomme eben vorgelesen, wo ich gerade drauf bin, kann das dann doppelt antippen, nicht einmal, wie es normalerweise wäre, sondern doppelt. Und das wird dann zum Beispiel geöffnet, zum Beispiel eine App oder so oder irgendwas in der Art. Und damit kann man eben eigentlich das iPhone so benutzen wie jeder andere auch. Es ist halt vom Bedienkonzept her ein bisschen eine andere Sache, weil es halt entsprechend auf die Sprachausgabe und die nicht visuelle Bedienung halt angepasst wurde. Aber das geht wirklich problemlos. Also ich habe auch damals mit dem iPhone 3GS angefangen und manche Leute sagen mir, ich wäre mit dem Ding sogar schneller als sie mittlerweile, obwohl sie da drauf schauen können. Also das ist wirklich eine super, super Sache und damit lässt du das iPhone eigentlich auch nahezu uneingeschränkt nutzen.
Und wofür benutzt du es denn tatsächlich? Also auch für irgendwie, um dich zurechtzufinden oder um?
Ja, also es gibt viele Firmen, also zum Beispiel in Soest, in Nordrhein-Westfalen wird das im Moment gibt es ein sehr großes Projekt, was auch vom Landesvermessungsamt sehr stark unterstützt und eigentlich auch initiiert worden ist. Und die sind wirklich hergegangen und haben sich überlegt, okay, wie kann man jetzt ein Gerät nutzen, wie jetzt zum Beispiel das iPhone, um zum Beispiel damit einem blinden Menschen eine nahezu uneingeschränkte Navigation zu ermöglichen, sowohl in der Stadt als auch in Gebäuden.
Da gibt es verschiedene Ansätze. Einiges davon basiert im Moment halt noch auf GPS. Wobei GPS ja mit seiner maximalen Genauigkeit von, ich glaube, irgendwie 7 oder 10 Metern oder so, jetzt nicht so optimal ist dafür. Es gibt aber auch zum Beispiel sowas, dass man einen RFID-Laser im Schuh hat. Also theoretisch könnte man sich das wahrscheinlich auch irgendwie in den Fuß implantieren oder sowas, wo man dann durch die Gegend läuft und am Boden sind quasi dann, also das ist hauptsächlich für Gebäudenavigation entwickelt worden, am Boden sind dann eben so bestimmte Tags, die einen dann eben darüber informieren, beziehungsweise das dann über den Laser weitergeben, an ein iPhone zum Beispiel, wo man sich gerade genau befindet. Und da wird also sehr viel eigentlich gemacht, auch jetzt dann, sobald Galileo dann irgendwie mal am Start ist, was wahrscheinlich eher länger als kürzer dauern wird.
Kann noch ein bisschen dauern, ja.
Ja, aber da sind auch schon wohl Empfänger in der Entwicklung, die dann auch, also die dann alles irgendwie verbinden, also sowohl GPS als auch, es gibt da glaube ich noch irgendwie ein russisches Navigationssystem.
Klar, das, ja. Aber das heißt aber, genau. Das Telefon ist für dich denn sozusagen schon zu so einer Sinneserweiterung geworden in dem Sinne?
Ja, also es ist halt, also es kann natürlich, also jetzt im Moment, so wie es jetzt ist, halt hauptsächlich mit GPS, kann es natürlich nicht irgendwie, sagen wir mal, die Navigation mit einem Stock oder auch mit einem Blindenhund oder sowas ersetzen. Aber es ist schon zu einer sehr, sehr großen Hilfe und ja, schon auch eine Art Erweiterung geworden. Also ich wollte mir jetzt nicht unbedingt ein iPhone-Computer, sage ich mal, irgendwie ins Hirn implantieren. Aber ich finde, dass es wirklich, wirklich eine super Sache ist und auch wirklich extrem, extrem hilft. Also da wird doch im Mainstream-Bereich sehr viel gemacht. Also zum Beispiel Navigon, was ja auch für Fußgängernavigation genutzt werden kann, ist auch für Blinde bedienbar, wenn auch natürlich vom Material her nicht so exakt, wie man es halt gerne hätte. Aber es funktioniert.
Eine kurze Frage noch, Robin. Das heißt, du würdest das iPhone sagen, wenn das abhanden kommen würde, wenn man es dir abnehmen würde, würdest du auch sagen, dann fehlt dir tatsächlich etwas was?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ohne das komplett aufgeschmissen wäre, aber klar, es würde natürlich schon was fehlen, klar, weil natürlich dann auch schon die Navigation zur nächsten Telefonzelle, wenn ich jetzt wirklich wo wäre, wo ich mich nicht auskenne, natürlich allein das schon schwierig werden würde, wobei da gibt es ja zum Glück immer noch diese Menschen, die da überall rumlaufen.
Aber du hast doch, wenn du ein iPhone hast, brauchst du doch keine Telefonzelle, oder?
Ja, nee, das deshalb ja, wenn ich das iPhone weggenommen bekomme,
so, ja. Okay.
Müsste ich ja irgendwie vielleicht ja. Hilfe oder irgendwie ja, das Ding anrufen zumindest. Wobei es gibt auch, weil das auch so ein bisschen damit zu tun hat, es gibt auch Leute, gerade in Amerika, es gibt sowas, es nennt sich Extended 911, also dass wenn man die 911 anwählt, es ist ja da eben die Notfallstelle, dass man dann auch geortet werden kann, wenn man vom Handy aus anruft. Und es gibt tatsächlich in Amerika blinde Menschen, die sagen, ja, wenn ich irgendwo auf der Straße verloren gehe, rufe ich da an und lass mich orten, lass mich dann von der Polizei einsammeln.
Das ist da ein erweitertes Navigationssystem mit sozusagen auch noch emotionalen Fähigkeiten, nicht schlecht. Robin, dir vielen Dank für den Einblick in den Umgang mit noch externer Technik, die den Menschen erweitert.
Ja, kein Problem. Sehr
bis
gerne.
Dann. Danke.
Tschüss. Bis dann, danke. Tschüss.
So, es war unglaublich und das ist, ja, finde ich sehr spannend. Also ich hatte das vor dieser Sendung noch nicht, diesen Gedanken, dass man dann sagen konnte, okay, so, das, was wir heutzutage benutzen, ist auch schon irgendwie ein Teil unseres Körpers.
Und ja, nicht nur irgendwie, mein Gott, ohne das Mobiltelefon, was wir da ständig mit uns rumführen. Es ging ja irgendwie mit den Armbanduhren los, das war da dann so ein, naja,
ein
bisschen
ein präzises Zeitgefühl.
Genau. Hat uns geholfen, so ein...
Na, eigentlich kein Zeitgefühl. Eigentlich ist eine Uhr ja ein Synchronisationshilfsmittel, ne? Also, dass wir uns auf eine Zeit geeinigt haben und uns dieser synchronisierten Zeit gewahr werden. Ist ja kein Sinn in dem Sinne.
Nee, es ist dann ein Sinn, wenn du einen Zeitraum abschätzt, ne? Also wenn wir hier dauernd auf die Uhr gucken, wann es denn um halb ist, weil dann Nachrichten sind, dann ist das sehr wohl das Messen eines Zeitraumes, ja? Also einer Zeitspanne von hier bis
da. Naja, aber wenn der Nachrichtensprecher nicht wüsste, dass es gleich halb ist, wäre es total egal. Deswegen ist es trotzdem nur eine Synchronisation.
Aber, okay, aber das Besondere dabei ist, dass man diese Uhr immer mit dabei hatte. Sie war einfach um den Arm geschnallt und hattest du so deinen Augmented Time-Sensor einfach immer mit dabei. Und irgendwann hatten Nerds irgendwie ihren Taschenrechner irgendwie immer noch mit dabei und dann waren irgendwie plötzlich ein Hygrometer und ein Barometer und ein Thermometer.
Kompass.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich finde diesen Unterschied schon interessant, weil die Uhr ist tatsächlich nur dann wichtig, wenn ich noch mit anderen Leuten zu tun habe. Also, weil ich brauche eigentlich keine Uhr, wenn ich nur mit mir selbst unterwegs bin, weil dann ist es halt echt egal, wie spät es ist.
Nö, also damals.
Also in Irk kommt dazu gerade der schöne Spruch: Die Uhren sind die Trommler der Galeeren der Neuzeit.
Aber man will vielleicht auch wissen, bevor es dunkel oder kalt wird, dass man dann irgendwie noch zu Hause, nach Hause zurückläuft. Also es gibt auch, das ist ja eine Tagessynchronisation, dass du ungefähr weißt, wann Mittag ist, dass du ungefähr weißt, wie lange du gebraucht hast für irgendwas, dass ein Hinweg beim Wandern irgendwie ungefähr genauso lange dauert wie ein Rückweg. Ist schon wichtig.
Würde ich aber trotzdem eine andere Kategorie packen als zum Beispiel ein Smartphone.
Ja.
Oder halt ein Computer.
Naja, also evolved halt.
Also interessant fand ich, also ich hatte ja früher immer eine Uhr um den Arm und zwar wegen der Sensoren, nicht wegen der Uhr. Also mindestens ein Kompass musste schon sein und eigentlich müsste es auch ein Barometer. Und das fand ich auch sehr nützlich. Und seit ich eben ein Smartphone habe, was ja all diese Funktionen quasi auch beinhaltet, habe ich halt keine Uhr mehr um, weil wozu auch. Mhm. So, und die Menge an Daten und Informationen, die über so ein aktuelles Telefon verfügbar sind. Also ich kann halt quasi in meinem Bett liegen, den Vorhang zulassen, auf mein Telefon gucken und ich weiß irgendwie, ob es da draußen regnet oder ob es gleich regnen wird.
Genau, ob es gleich regnen wird, das genau. Ist ja tatsächlich...
Ich habe mit dem Regenradar die Möglichkeit, das Wetter vorherzusagen für mich persönlich, wo ich bin, ohne dass ich auch nur irgendwie aus dem Fenster gucken muss. So.
Aber ist schon krass, wie sich das gewandelt hat, dass am Ende in der Uhr der am wenigsten spannende Teil die Uhr selber ist und heute in den Telefon ist die langweiligste ab, die ich auf meinem Telefon habe, ist das blöde Ding mit dem Hörer drauf, wo man nur eine 1:1 Kommunikation mit irgendjemandem treten kann, mit dem man dann sprechen muss.
Weil in Wirklichkeit verbindet mich dieses Smartphone ja mit meinem digital-kollektiven Bewusstsein. Ja, also mit meinen Freunden, mit Informationen aus dieser Welt da draußen, wo ich instantan erfahren kann, Dinge, die mich irgendwie womöglich betreffen oder zumindest emotional irgendwie tangieren. Und was der eine Anrufer vorhin meinte, naja, natürlich, ich habe ja bereits ein Body Enhancement, das mir einen permanenten und unmittelbaren Zugriff auf Wikipedia ermöglicht. Ja, ich kann ja auf das Weltwissen bereits zugreifen. Das heißt, diese ganzen heißen Debatten in den Kneipen, die sind heutzutage wahnsinnig kurz. Da stellt sich irgendwie eine Frage und dann gucken drei Leute unterm Tisch nach, was das denn nun ist.
Man kann aber keine Scheiße mehr erzählen.
Und tun dann so, als hätten sie es selber gewusst.
Ja. Das ist wie auch für Politiker echt schwierig, weil wenn du nicht mit denen unterhältst und der erzählt dem irgendwas...
Fortgeschritten ist dann kurz vorher auf dem Klo noch die Wikipedia zu editieren, bevor man auf diese Diskussion geht. Dann hat man recht.
Wette gewonnen.
Ja. Aber das greift auch zu kurz, einfach nur zu sagen, dass es einfach dein Sinnesorgan fürs Web ist, weil da sind noch andere spannende Dinge dabei. Dein Mobiltelefon hilft dir auch Kram, was dein Kopf nicht so toll kann, wie zum Beispiel Bilder nehmen und sich merken, also präzise Bilder oder einfach Licht machen. Das wird alles mit eingebaut. Du hast nämlich noch diverse andere Sensoren. Wie gesagt, der GPS-Sensor ist mit dabei. Du weißt, wo du bist. Du hast ein Recording-Device, kannst dir da Gedanken entweder per Sprachnotiz oder per Notiz noch mit auf deinem Mobiltelefon.
Ja, es ist ein Gedächtnis schon auch. Ein Bildgedächtnis, ein Tongedächtnis und ein Informationsgedächtnis durchaus.
Jetzt bringt es ja sozusagen, wenn man das einen Schritt weiter denkt, eine spannende Frage auf, nämlich jeder wäre sich also einig, eine Hand darf man nicht abhauen. Also niemand, ne? Ich habe ein Recht auf meine Hände, die darf mir keiner wegnehmen.
Ach, ja, also da gab es Spiegelstrafen. Islam,
wir reden jetzt hier Deutschland so
Neuzeit Aufklärung,
genau, dankeschön. würde ich dann auch sagen, quasi ein Smartphone, wenn man das so als Body Enhancement beschreibt, ist ein Körperteil, wo man irgendwann sagen muss, das darf man eigentlich nicht mehr wegnehmen?
Ja, also wir sagen ja schon länger, dass also mindestens das Recht auf einen Computer und einen Internetanschluss mittlerweile wichtiger ist als irgendwie das Recht auf einen Fernseher. Bei weitem, ne? Und dauert ja nun leider immer eine ganze Weile, bis sowas sich dann auch in dem allgemeinen Rechtsbewusstsein durchsetzt. Und bei Smartphones wird das in sehr kurzer, absehbarer Zeit sehr ähnlich sein. Also das halt, also der das ja doch eine erhebliche Einschränkung ist, wenn man halt eben dieses Gerät weggenommen oder eingeschränkt bekommt.
Vor allem werden wir jetzt auch jede Menge Tools, externe Tools sehen, die an dieses Smartphone, das ich dann ja gar nicht mehr aus der Tasche nehmen muss, über Funk angebunden sind. Das Ding dann wie eine Zentrale agiert und mit Aktoren und Sensoren mich eben auch sozusagen in der Tasche über Dinge informiert. Oder dass zum Beispiel die Qualität meines Schlafes aufzeichnet über Sensoren in der Matratze zum Beispiel oder über Sensoren an meinem Handgelenk, die sehen, wie oft und wie viel ich mich bewege, EKG oder EEG meine Schlafphasen messen kann, solche Dinge.
Na dann stell dir mal vor, wenn du dann noch dein Telefon dazu bringen könntest, dass es dir langsam die Hormonausschüttung da vorbereitet, bevor du aufstehen musst, dass es so ein bisschen das Melatonin da abbaut schon in deinem Körper.
Bisschen und das Licht hochfährt. Oh. Ne, und ein bisschen Sonne, ne, Vollspektrumlicht einschaltet und so weiter. Es gab einen Fall, da hat jemand über eine Smartphone-App, über das nennt sich ja Quantified Self, kann man eine komplett eigene Sendung drüber machen, glaube ich. Das Beispiel nur, der hat halt seinen Puls immer aufgezeichnet und dann festgestellt, dass er auf dem Weg zur Arbeit an einer Stelle einen tierischen Puls hat. Und ist dann einfach mal einen anderen Weg gefahren. Und das war halt irgendeine stressige Stelle an irgendeiner doofen Kreuzung. Und da ist er anders gefahren und seitdem fährt er mal völlig entspannt zur Arbeit. Ein bisschen weiter, aber viel entspannter. Und solche Dinge. Ist ja auch in einer gewissen Form eine Art von Body Enhancement, sich sozusagen zu optimieren. An solchen Stellen den Schlaf zu optimieren, seine Nahrungsmittelaufnahme zu optimieren, nicht deine Trainingsgewohnheiten, Sportgewohnheiten zu optimieren und auch den Erfolg davon zu prüfen, ne? Das Lungenvolumen zu testen über einen Sensor beispielsweise und dann zu gucken, ob bestimmte Maßnahmen erfolgreich sind und so weiter. Ist auch in gewisser Form durch gezieltes Training mit digitaler Unterstützung auch Body Enhancement. Also ein extra.
Jetzt finde ich es sehr spannend, dass wir die ganze Sendung also über Body Enhancement reden, aber dass eigentlich all die Lösungen, die wir gehört haben und auch, so habe ich zumindest das Gefühl, alle Lösungen, die ihr bevorzugen würdet, externe Lösungen sind. Das heißt also Sachen, die man sich anschnallt.
Das hat ja auch gute Gründe. Die sind einmal schon ganz kurz angeklungen. Next version will fix. Das heißt, wenn ich mir jetzt was einbauen lasse, was eine Operation verlangt, dann bin ich arschgekniffen, wenn es in einem Jahr das doppelt so geile Teil gibt. Ja, dann muss ich mich entweder wieder operieren lassen und by the way, auch das geht nicht beliebig oft. Das ist ja wie mit einem Gerät, das man dauernd öffnet, was eigentlich nicht dafür gedacht ist, geöffnet zu werden. Das wird ja nicht besser davon. Irgendwann ist die Nipsel ab. Ja, und dann ist die Schraube weg und das willst du ja alles. Es wird ja nicht besser, wenn man es dauernd aufmacht.
Okay, dann würde ich sagen, wir sprechen dann gleich drüber, sagen, was A, das Problem ist, das Ding überhaupt anzuschließen, also diese Verbindung herzukriegen zwischen Nerven und einem technischen Gerät, die nicht auf Kontakten basiert, sondern wirklich sozusagen gewachsen ist und dann, warum das genau mit dem Operieren nicht beliebig oft funktioniert. Vorher aber sozusagen die Erweiterungen hier, die wir noch mitbekommen, zwangsweise ist Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Fritz, Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Halbe Stunde haben wir noch im Chaos Radio, wo der Chaos Computer Club das Studio übernimmt, einmal im Monat. Heute sind Erdgeist, Jenny und Frank da. Hallo und willkommen zurück nochmal.
Hallo.
Tag. Und es geht heute darum, den menschlichen Körper durch Technik zu erweitern. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was da so geht, was die Probleme sein könnten, was es heute schon für Technik gibt und dass vor allen Dingen Dinge, die wir ganz alltäglich benutzen, Smartphones zum Beispiel, schon als so eine Art Erweiterung unseres Körpers angesehen werden können. Und ich habe die erfreuliche Feststellung gemacht, dass die fleißigen Hörer während der Sendung ein sogenanntes Pad befüllt haben, wo man die ganze Sendung wirklich nachlesen kann. Also alle Punkte, die in dieser Sendung schon aufgegriffen wurden, sind da notiert und den genauen Link findet ihr im Wiki zur Sendung unter chaosradio.de. So, letzte halbe Stunde wollen wir nochmal füllen mit also zumindest einem Problem, das wir haben, nämlich wie die Verbindung zwischen Technik und menschlichem Körper genau gemacht werden kann. Ihr könnt noch anrufen, wenn ihr wollt, uns mal erklären, was ihr euch einbauen lassen würdet und wo ihr denkt, naja, das sollte man lieber vielleicht nicht machen. So, wir haben jetzt die letzte halbe Stunde damit abgeschlossen, dass es hieß, okay, das ist alles extern und operieren ist eigentlich nicht so richtig geil, weil da gibt es irgendwie eine neue Version. Das heißt, das grundlegende Problem ist, es gibt noch keine Schnittstelle, die wirklich so gut ist, dass sie ganz genau alle Nerven abgreift. Warum nicht? Was ist da das Problem?
Naja, es kommt drauf an, wie man das meint. Also so ein Bildschirm, ne, ist schon auch eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die eine immens große Bandbreite hat. Nur mal als Beispiel. Jetzt könnte man sagen, okay, ich habe jetzt eine optische Verbindung zwischen dem Computer und meinem Hirn hergestellt. Die ist wirklich tatsächlich wahnsinnig breitbandig. Wenn ich jetzt die gleiche Verbindung über die Nerven direkt ohne den Umweg über die Optik herstellen wollte, müsste ich ja jeden dieser einzelnen Nervenbahnen irgendwie mit einem Chip verbinden. Das ist einfach mal nicht trivial und das ist auch eben sehr invasiv. Ja, also dazu muss man das Auge aufmachen und dazu muss man da drin rumbasteln. Und dabei kann natürlich auch viel schief gehen. Wir alle haben schon mal gehört von multiresistenten Keimen und so weiter. Also ich kenne Menge Leute, die im Medizingewerbe arbeiten und die alle sagen, ey, nicht ins Krankenhaus, wenn du nicht musst. Und die wissen, warum sie das sagen. Ja, und sowas freiwillig zu machen, nur um seine Funktionalität zu erweitern, sich dem Risiko auszusetzen, irgendeine Infektion zu kriegen oder irgendeine Komplikation zu kriegen, das ist schon eine echte Hürde, zumal wenn es gute Alternativen gibt. Also wenn man tatsächlich nicht gehandicapt ist, dann kann ich mir vorstellen, so eine Erweiterung, die ich gerne hätte, ich würde gerne in anderen Frequenzbändern sehen können. Ich würde gerne im Infrarotbereich sehen können, ich würde gerne im Terahertzbereich sehen können.
Dann müsste ich mir für dich aber noch andere Unterwäsche anziehen.
Keine Details bitte.
So genau wollten wir das nicht wissen. Aber das kann man ja erreichen, indem man eine Brille baut mit einem Bildschirm drauf, die mir sowohl das Live-Bild zeigt, als auch Bilder in anderen Spektren überlagert beispielsweise. Also Google hat gerade vorgestellt so ein Projekt, wo sie eben eine Augmented Reality Brille bauen wollen, anbieten wollen. Das ist ja so ein erster Schritt in die Richtung. Alle, die den großartigen Roman von Daniel Suarez Demon und Darknet gelesen haben, die wissen auch, um welche Brille es da geht letztlich.
Unbedingte Leseempfehlung.
Unbedingte Leseempfehlung, jawohl. Da geht's ja letztlich auch in einem Body Enhancement. Was ich mir eben auch wünschen würde, wäre, wenn irgendwas in Kollisionskurs mit mir ist, dass ich eine Warnung kriege. Ja, also wenn irgendwas, was groß und schnelles auf mich zukommt und mich treffen wird, wenn ich nichts unternehme, selbst wenn ich es noch nicht sehe.
Exoskelett dich einfach gleich zusammenzucken lassen.
Na, also ja. Solche Sachen gibt es ja schon, zumindest Experimente halber. Also das Weiterdenken von dem Kompassgürtel, von dem Edgar vorhin erzählt hat, was wieder mal beim Militär entwickelt wurde, nämlich zum Beispiel Westen, die man unter den Fliegeranzug zieht und die einen durch so kleine Piekser an der richtigen Stelle warnen, aus welcher Richtung gerade der Feind kommt. Also klar ist halt, wir haben noch eine Menge Sensoren an unserer Hautoberfläche zum Beispiel, mit denen man noch experimentieren kann, wo man sich halt einfach noch Sachen ausdenken kann. Und wie wir vorhin schon erzählt haben, ist das Hirn in überraschender Weise in der Lage, Sensorimpulse bestimmten Ereignissen gewohnheitsmäßig zuzuordnen. Und dementsprechend kann man dieses mit ein bisschen Training halt eben auch benutzen. So, also wenn man sich anguckt, so wie halt zum Beispiel, was wir vorhin erzählt hatten, die Sache mit der Armprothese, wo man sagt, okay, man braucht halt 3 bis 12 Monate Training, aber danach kann man andere Nerven benutzen für Sachen, wofür sie ursprünglich nicht vorgesehen waren. Und so ähnlich ist es eben auch mit den Nerven zum Beispiel in der Hautoberfläche, die man für solche Dinge auch benutzen kann. Und man genau diese Übersetzung von Sinnen in andere Sinne finde ich sehr spannend. Also es gibt halt zum Beispiel auch Projekte, um für blinde Menschen die Geometrie eines Raumes in dreidimensional zu erfassen und in Akustik umzusetzen. Es gibt halt Blinde, die machen sowas selber, indem sie so Schnalzlaute machen mit der Zunge, also Laute, und aus den Reflexionen im Raum sich selber ein Bild bauen.
So wie Fledermäuse quasi.
Genau. Und sowas gibt es dann halt auch in Technik, also dass man halt einfach ein 3D-Bild zum Beispiel mit sowas wie einer Kinect erfasst, von dem Raum, und das dann wiederum in Akustik umsetzt. Also dass man halt dann Geräusche von Gegenständen, die näher kommen oder so, erzeugt. Und diese Fähigkeit des menschlichen Körpers, Sinne höher aufgelöst zu benutzen und B auch so zu benutzen, wie sie überhaupt nicht vorgesehen sind oder wie sie die Evolution bisher noch nicht gemacht hat, die ist extrem spannend. Da gibt es halt noch so viele Möglichkeiten, dass man noch eine Menge Platz hat, bevor man irgendwie mit dem Skalpell ran muss.
Genau. Das ist der Punkt. Solange es noch andere Optionen gibt, würde man das ja nicht machen wollen. Auch der Gürtel von Erdgeist vorhin, der ist ja auch so ein Beispiel. Man könnte den natürlich jetzt mit mehr Vibratoren ausstatten. Mehrzeilig sozusagen und auch nicht nur 8, sondern sagen wir mal 32 rundum. Und dann kann man schon ein sehr subtiles Bild von Dingen, die im Weg stehen, durch entsprechende Vibrationen an diesen Stellen symbolisieren. Ja? Oder einen Weg. Ich habe einfach eine Route berechnet. Palm hat auf sowas ein Patent, habe ich gerade gestern gesehen, bei der Recherche zur Sendung. Ein Patent darauf, dass man in einem Smart Device eine Route rechnet und genau so eine Art Aktorgürtel, Vibratorgürtel, einem jetzt den Weg entlang der Route zeigt. Das heißt, ich laufe geradeaus und irgendwann geht die Vibrationsrichtung nach rechts. Und dann weiß ich drehe mich so lange nach rechts, bis die Vibration wieder vorne ist und fixiere damit sozusagen meinen nächsten Wegpunkt. Und somit kann man sich quasi, ohne dass man auf irgendwo raufgucken muss, ohne dass man beim Autofahren abgelenkt wird, erfahren, an der nächsten Kreuzung muss ich rechts abbiegen. Dann muss ich so und so lang geradeaus fahren und dann muss ich langsam links abbiegen oder auch zu Fuß, ohne irgendwas anzuschauen und ohne mich ablenken zu lassen. Man kann sich dabei vermutlich unterhalten, man kann dabei vermutlich beliebige andere Dinge tun und wird trotzdem intuitiv wissen, wo man lang muss.
Und der Hack wäre dann, diese Route zu hacken und jemand woanders hinzuschicken. Jetzt sind diese, also wie gesagt, ihr wollt es lieber nicht invasiv, das sind aber alles sehr praktisch-pragmatische Überlegungen, um nochmal auf diese Wünsch-dir-was-Sache zurückzukommen. Ist ja sozusagen, das Ende der Fahnenstange wäre der Cyborg-Körper mit einem Gehirn drin.
Ja. Am besten mit meinem Gehirn drin, ja.
Ach so, nee, ich glaube, das brauchen wir. Egal.
Also die Vision dahinter ist ja das Brain-Computer-Interface, also das BCI, da gibt es Ansätze, ich habe sowas auch schon mal ausprobiert, da wird halt ein EEG genommen, jetzt noch mit Kontakten auf der Kopfoberfläche. Die Idee dahinter ist, dass Aktivität im Hirn sozusagen Potentialdifferenzen erzeugt, die sich bis auf die Kopfoberfläche fortpflanzen und man die mit EEG-Sensorik, also hochempfindlicher elektromagnetischer Sensorik abgreifen kann. Und darüber eben bestimmte Muster feststellen kann, die erzeugt werden, wenn man beispielsweise die Hand bewegt. Ich habe das seinerzeit, ist schon ewig her, das muss heute schon viel, viel besser sein, ausprobiert. Da musste man eben, was weiß ich, ein paar tausend Mal eine Maus bewegen. Und das System hat dabei gelernt, wie mein Hirn Strommuster aussieht, während ich diese Maus bewege, und irgendwann konnte man die Maus weglegen und nur noch denken, dass man diese Maus bewegt, und dieser Mauscursor bewegte sich dann also in diese Richtung. Das war nicht perfekt, das war noch sehr holprig, aber das ist auch schon 10 Jahre her. Also das muss heute schon sehr viel besser gehen. Das ist natürlich eine Form von Brain-Computer-Interface, die sich, wenn man nicht die Schädeldecke dazwischen hat, sehr, sehr, sehr viel besser ginge. Wenn man also tatsächlich jetzt Elektroden an bestimmte Stellen im Hirn implantiert und diese Informationen dann über eine Schnittstelle nach draußen gibt, kann man sehr, sehr, sehr viel präziser ermitteln, was der Mensch da gerade denkt. Das geht ja so weit, dass man heute über Sampling von immens vielen Bildern, man zeigt Leuten Bilder und nimmt dabei ein Kernspintomogramm ihrer Gehirnaktivität auf. Und wenn man das ein paar tausend Mal gemacht hat, können die Leute an andere Bilder denken, an beliebige andere Bilder oder auch zum Beispiel was träumen, und der Computer errechnet, wie ungefähr dieses Bild so grob aussieht, dass man gerade denkt, aufgrund der Beispiele, die man vorher gegeben hat, indem man Bilder angeschaut hat.
Und geht es dann sozusagen, geht es auch umgedreht, also so wie in Strange Days, dass man quasi im Hirn Bilder erzeugt und so den Leuten Filme zeigt, ohne dass man...
Naja, also wie gesagt, das nächste, wo man da momentan dran ist, ist halt diese transkraniale Magnetstimulation. Aber da sind die, ist die Technik noch nicht so weit, dass man da richtig ins Hirn reinrendern kann.
Man müsste da hochpräzise an bestimmte Stellen explizit ganz genaue Impulse geben. Ich glaube, die Richtung rein ist sehr viel schwieriger über eine Elektronik als raus. Also rein, da eignen sich eher die Sensoren, die man eh schon hat, die auch breitbandig angebunden sind, wie Tastsinne auf Zunge, Fingern, wie Gehör, wie Optik eben und so weiter. Aber raus, ich glaube, da wäre es schon sinnvoll, eben sich direkt an die Nerven anzudocken.
Und gibt es nicht, wenn man sagen, wenn diese ganzen Enhancements, von denen wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, wenn die kommen, gibt es dann nicht auch die Gefahr, dass wir eine Zweiklassengesellschaft kriegen? Weil heutzutage, also Smartphones und Internetzugang sind tatsächlich in einem Bereich angekommen, wo es zumindest theoretisch denkbar ist, das hat jeder, zumindest hier in Deutschland. Aber so Enhancements, die dann hochtechnisch sind?
Das hat nicht jeder. Also auch Smartphones sind jetzt schon nicht bei jedem verfügbar. Es gibt irgendwie auch gerade eine Zweiklassengesellschaft bei den älteren Menschen, die da mit den Smartphones gar nicht klarkommen. Aber was ich vorhin ja extra gefragt hatte, war, ob die Krankenkasse diese Implantate oder diese Prothesen übernimmt. Mhm. Ist halt die Frage, ob irgendwann, wenn bestimmte Körperteile einfach wegen Altersschwäche ausfallen würden, ob man dann überhaupt noch eines natürlichen Todes sterben würde, oder ob die Gesellschaft dann dafür aufkommen muss, dass älteren Menschen dann nacheinander alle ausfallenden Organe ersetzt werden und wie es dann aussieht, wer es bezahlen soll, ob man da im Vorfeld eine spezielle Versicherung dazu kaufen muss und ob man dazu besonders reich sein muss, damit Leber, Milz, Lunge, keine Ahnung, was wichtig ist, im Alter ersetzt wird.
Also wir sehen es ja jetzt schon zum Beispiel bei den Zähnen. Also die am meisten verwendete Prothese sind ja Zahnimplantate. Und die werden von der Krankenkasse ja schon nicht mehr vollständig gedeckt. Also wenn man tatsächlich den State of the Art haben will, das heißt also halt irgendwie eine irgendwie poröse Titanschraube in den Kiefer, auf der dann oben halt irgendwie ein custom gebasteltes Keramikimplantat drauf sitzt, das ist nichts, was die Krankenkasse halt vollständig bezahlt, sondern da muss man halt selber ran. Das heißt also, wir haben also diese Zwei-Klassengesellschaft bildet sich da sowieso schon langsam heraus, eben an den Stellen, wo es am meisten kostet oder eben so teuer ist und vor allen Dingen in hohen Zahlen auftritt. Also zum Beispiel so eine Beinprothese oder eine Armprothese, die wird halt sehr viel seltener verwendet als eben zum Beispiel so ein Zahnimplantat, was halt millionenfach implantiert wird. Und dementsprechend verschieben sich dann natürlich einfach klar die Dinge dahin, dass also Menschen, die mehr Geld haben, im Zweifel halt die bessere Technologie bekommen. Und in dem Augenblick, wo es halt dahin geht, dass dass die Implantate eben nicht mehr medizinisch notwendig, also im Sinne einer Restauration von ohnehin vorhandenen Fähigkeiten sind, sondern ja mehr oder minder optionaler Luxus werden, da wird es wahrscheinlich dann eben noch eine Mehrklassengesellschaft geben, also die halt auch dahin geht, zum Beispiel, ob man bestimmte Jobs ohne bestimmte Implantate schlicht nicht bekommen kann, weil man sie halt nicht ausfüllen kann, weil man nicht den Anforderungen entspricht oder bestimmte Schnittstellen schlicht nicht hat, die halt zum Beispiel für die Bedienung von komplexen Maschinen notwendig
sind. Ja, das wird mit Sicherheit wieder beim Militär anfangen, die ja auch am intensivsten schon im Live-System Brain-Computer-Interfaces und eben andere Body-Enhancements nutzt. Also mitunter ist in diesen Jets schon das Auswählen von Zielen beziehungsweise das Auslösen des Abschusses über ein Brain-Computer-Interface gelöst, einfach um die Reaktionszeit zu verkürzen in dem Moment. Und ich könnte mir vorstellen, dass in kurzer Zeit, also in einer Größenordnung einstellige Jahreszahlen, es notwendig werden könnte, wenn nicht sowieso alles komplett in Richtung Drohnen geht, aber dann betrifft es halt den Drohnen-Operator, dass er eine Schnittstelle sich implantieren lassen muss, wenn er diesen Job machen will, damit er schnell genug reagieren kann, schnell genug die Entscheidungen auch in eine Handlung übersetzen kann, ohne darüber über irgendeine Motorik gehen zu müssen.
Wenn man das weiterdenkt, dann kommst du bei der Straßenverkehrsordnung raus, dass du am Ende vielleicht dein eigenes Auto nur noch steuern darfst, wenn du solche Interfaces in deinem Gehirn implementiert hast.
Ich denke mal, dass der... Also realistisch betrachtet wird es nicht an solchen Stellen sein, weil, also wie gesagt, bei Flugzeugen werden es halt die Drohnen und die werden ohnehin autonomer und Autos fahren sowieso schon von selber. Also dass der Mensch da zwingend notwendig ist, ist halt irgendwie ja nicht bewiesen und belegt, im Gegenteil.
Tolle Autos, blöderweise sitzen da Menschen drin, ja.
Ja, die sind halt eigentlich nur dafür da, irgendwie Menschen durch die Gegend zu fahren, dass der Mensch...
Ja, ist ja auch ein cooles Body-Enhancement, ja, ein Exoskelett erster Güte, das sogar...
So vierrädriges Exoskelett
ist total super. Der weiß ja sogar, wie weit was weg ist und so. Ist ja
super. Du meinst, es zweirädrig.
Und Markus' Exoskelett liegt ja besonders eng an, wenn wir alle drin sitzen.
Weil ihr so gut genährt seid. Okay, anderes Thema. Ich würde jetzt gerne am Ende tatsächlich von euch nochmal wissen, wie ihr, wenn ihr in die Glaskugel guckt, so die nächsten Jahre seht. Und jetzt also unabhängig von den Problemen sozusagen, die es damit gibt, die wir gerade beschrieben haben, sozusagen, was die Entwicklungen sind, auf die ihr euch freut, wo ihr aber auch denkt, sozusagen, die sind tatsächlich auch realisierbar.
Ja. Ich will. Also ich fand ja die Quadrocopter-Entwicklung total toll, weil ich so ein bisschen gedacht habe, man könne sich irgendwann reinsetzen und damit dann ziemlich präzise durch die Gegend fahren. Mhm. Aber es gibt andere ähnliche Entwicklungen. Es gibt da den Schweizer Piloten, der da sich so ein Jetpack auf den Rücken draufgesetzt hat, aus seinem Flugzeug rausspringt und dann mit so kleinen Stummelflügelchen hinten dran da einfach ganz natürlich damit durch die Gegend fliegt und dann noch mit Fallschirm landet. Aber wenn sowas irgendwann mal, man geht aus der Tür raus und kann so senkrecht starten, fliegt dann, wo man hin möchte.
Also du willst doch eigentlich nur dein Flying Car haben, oder?
Warum Car? Also nee. Car ist irgendwie auch so eine Krücke. Eigentlich will ich ganz nah dran. Eigentlich irgendwie Vogelflug ist ja natürlich der uralte Traum, aber...
Ja, Ich will so ein Exoskelett mit zwei großen Flügeln dran und dann schwingst du die Schwingen und hebst dich halt in die Lüfte und spürst dann die Thermik im kleinen Finger.
Hast ja? Avatar geguckt.
Und es muss blau sein.
Wait, what?
Nein, ganz realistisch denke ich, wir werden eine Menge sehen in dem Bereich Augmented Reality. Also Dinge, die ich in mein live-visuelles Bild eingeblendet bekomme. Also eine Brille, die mir Informationen einblendet, während ich durchgucke, oder eben Smartphones, die ich irgendwo hinhalte in Richtung eines Gebäudes auf ein Fenster und dann sagt er mir, was dahinter ist oder in welche Richtung ich gehen muss, wenn ich da und dahin will. Wir werden mehr solche Dinge sehen, wie der Gürtel, den Erdgeist beschrieben hat, in mannigfaltiger Form. Das ist ja nicht der einzige Weg, sowas zu machen über Vibrationsmotörchen. Da gibt es ja tausende Wege, elektrisch stimulieren etc., thermisch stimulieren. Ja, aber ich glaube, die meisten dieser Aspekte werden erstmal extern bleiben. Ja, sicherlich, und da hoffe ich, dass es soweit ist, bis wir 20, 30 Jahre älter sind, das Exoskelett für die älteren Leute, also mit dem Rollator zu Aldi schieben, ich glaube, das wäre nicht mein Traum. Ich würde dann schon gerne so ein Ding haben, das mich da halt agil hinläuft.
Und
ich
3 Meter hoch ist und irgendwie 5-mal so stark, wie du heute bist.
Nee, ich meine, aber das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo so Body Enhancement, also eigentlich Prothesen, besser sind als das Original, in dem Moment wollen das normale Menschen auch. Also wenn Blinde jetzt eine Technologie kriegen, mit der sie nicht nur sich perfekt orientieren können, sondern auch noch sehen, was hinter ihnen ist und auch noch sehen, wenn da Autos um die Ecke kommen, die noch gar nicht zu sehen sind. Spätestens dann finden andere Leute, das hätten sie auch ganz gerne. Ja, also ist immer die Frage, ne? Hörgeräte, das hatten wir vorhin schon. Wenn jemand, der schwerhörig ist, plötzlich mehr Möglichkeiten hat als jemand, der normal hört, oder jemand, der Brillenträger ist, plötzlich deutlich besser sehen kann als jemand, der normalsichtig ist. In dem Moment überlegt sich der Normalsichtigte, den brauche ich jetzt nicht auch eine Brille?
Das ist heute mit Augengläsern ja schon, dass du üblich 120% nach LASIK da so an Sehkraft rausbekommst.
Weil es eben aber auch wieder degeneriert und dann am Ende doch wieder bei 100% oder weniger.
Aber für die Zeit dann?
Ja, aber ist ja wurscht. Ne? Ich meine, letztlich, was momentan noch fehlt, ist eine Brille, die sich automatisch in ihrer Brennweite an die Brennweite meines Auges adaptiert. Ja? Die einfach ein bisschen stärker das tut, was mein Auge versucht zu tun, aber nicht mehr so recht kann. Ja, und mir dann eben die Brille lernt, dass ich jetzt hier Makro will. Ich gucke ganz dicht irgendwo ran und das heißt, sie funktioniert jetzt wie eine Lupe. Ja, und fokussiert ganz stark auf diesen Bereich. Und wenn ich in die Entfernung gucke, naja, dann stellt sie halt auf Entfernung scharf. Das gibt einen größeren Range. Das werden wir sehen in den nächsten 10, 15, 10 Jahren. Doch, in 10 gibt's das.
Ja,
okay. In 10 Jahren werden Leute, die schlechter sehen als wir heute, besser sehen als die, die heute gut sehen.
Okay.
Ja, wirklich.
Frank, hast du auch noch sozusagen einen speziellen Wunsch?
Naja, also ich denke, dass die Entwicklung natürlich dahin gehen wird, irgendwie erstmal den menschlichen Körper zumindest zu erhalten und zu so moderat aufzubessern. Aber ich hätte tatsächlich gerne eben, ja, sag mal so, Augmented Reality Erweiterungen schon sehr gern. Also Dinge, mit denen man halt einfach seine Umgebung besser wahrnehmen kann, sich besser erinnern kann, sich im Zweifel besser auch orientieren kann. Und die sind ja auch relativ nahe dran. Und ansonsten hätte ich gerne einfach ein 3 Meter hohes Exoskelett.
Mit Laserkanonen?
Ja, mit Laserkanonen und Raketenwerfern.
Zu viel Avatar geguckt.
Nee, um zu Aldi zu gehen.
Da passt du nicht durch die Tür.
Dann schon.
So diese Entwicklung der Exoskelette. Es gibt da auch so, just hatte Frank mir neulich erst erzählt, so Exoskelette, die schon noch eher ein gewebtes Material sind, die kontrahieren können.
Genau,
es ist
eine Entwicklung, ist auch, glaube ich, auch so ein DAPA-Projekt. Was sie tun, ist so eine Art dicken Taucheranzug bauen. Das ist halt so ein neoprenartiges Material, in dem künstliche Muskelfasern drin sind, die elektrisch betrieben werden. Und Sensorik dazu, sodass man, wenn man sich stößt, also wenn sozusagen das Material merkt, man hat einen Impact an irgendeiner Stelle, dann wird es halt hart an dieser Stelle. Und Schritt 2 ist, dass man sich, also dass dieses Ding einen bewegen kann. Also dass es halt also eine quasi überall verteilte dünne zusätzliche Muskelschicht gibt, die aber stärker ist als der Mensch darunter. Und man eben nicht mehr das Problem hat, dass man so ein Exoskelett halt irgendwo festschnallen muss oder sich da reinsetzen muss und irgendwie dann die üblichen Probleme mit Druckstellen und irgendwie sowas hat, sondern es halt einfach eine quasi ja sozusagen eine zweite Haut ist, die einen bewegen kann. Also da gibt es noch eine Menge mehr Ansätze als so, sag mal, so Mech-Warrior-Style.
Ist mir persönlich auch sympathisch. So eine kleine Jacke, die mich ein bisschen stärker macht.
Muss man nur aufpassen, wenn diese Jacke dann irgendwann unkontrolliert anfängt zu kontrahieren, dann kannst du dir wahrscheinlich auch ziemlich schnell den Arm brechen. Da ist dann Softwarequalität schon echt voll wichtig.
Gut, hoffen wir mal, dass sie sozusagen von der vierten Firma geschrieben wird. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss, weil das Chaos Radio ist gleich zu Ende, noch eine Frage stellen. Und zwar habt ihr von diesem Gürtel jetzt mehrfach erzählt, der einem die Richtung angibt. Und ihr habt auch erzählt, dass er eigentlich seit anderthalb Jahren verpeilt, das Ding mal zu bauen. Ja. Wie schwierig ist das denn?
Gar nicht schwierig. Man muss es jetzt nur endlich mal wieder machen.
Es gab da halt am Ende nur so ein Detailproblem, dass der Kompassstein, den ich mir habe kommen lassen, mit dem Mikrocontroller da nicht sprechen wollte.
Ich kann es kurz erläutern, wie man sowas machen würde. Es gibt Motorcontroller für diese Vibrationsmotoren. Das Problem ist, entweder macht man sie nur an und aus. Mhm. Das ist aber nicht cool. Man will auch ein bestimmtes Vibrationsmuster erzeugen eigentlich. Dafür braucht man eine Haarbrücke, also eine Schaltung, mit der man den Motor vorwärts als auch rückwärts drehen lassen kann. Wobei die Richtung nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist, dass wenn man ihn jetzt mit Kraft angemacht hat, man ihn auch mit Kraft wieder bremsen kann, damit man einen gezielten Impuls, einen Vibrationsimpuls erzeugen kann. Und das auch in einer bestimmten Frequenz, sodass man über die Änderung der Vibrationsfrequenz und über die Vibrationsstärke nochmal unterschiedliche Aussage machen kann. Ja, und davon, die will man jetzt ansteuern über einen Mikrocontroller, beispielsweise einen Arduino. Also ein Arduino, das ist so ein Elektronik-Open-Source-Projekt, eigentlich eine C-Library für Atmel-Mikrocontroller.
Okay, also Leute, die Ahnung haben, wissen jetzt schon, wovon du redest und denken sich wahrscheinlich, okay, das kann doch nicht so schwer sein.
Das ist nicht schwer.
Gibt es denn irgendwo einen Link, den man klicken kann? Gibt es da eine Bauanleitung für das Ding quasi?
Es gibt eine. Jetzt habe ich den Link vergessen.
So, Hausaufgabe für die anwesenden Leute im Chaos-Radio ist, bitte den Link für den Gürtel nochmal raussuchen.
Ja, ja.
Es gibt ein Pad zur Sendung, wo die Hörer ganz fleißig alles zusammengetragen haben, was hier in dieser Sendung gesagt wurde. Link dazu auf chaosradio.de. So, famous last words. Will die einer noch sagen oder sind wir eigentlich durch?
I want my flying car.
Auch am Ende des Menschen-Maschinen-Maschinen-Menschen-Chaos-Radios ist das der große Wunsch. Erdgeist, Steini und Frank vom Chaos Computer Club waren hier, haben erzählt, wie das so gehen kann mit der Menschmaschine und den Maschinenmenschen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Danke fürs Zuhören.
Es gibt in circa einer Stunde oder zwei vielleicht auf fritz.de den Podcast zur Sendung. Dann könnt ihr die ganze Sendung nochmal nachhören. Dann auch demnächst auf chaosradio.de. Hier gibt es jetzt noch gleich einen Track von Tracky Birthday, der Website heißt und den wir immer spielen. Nach mir kommt Henrik Schröder und bewirft euch mit Punkmusik in eure akustischen Extremitäten.
Jo.
Und mir bleibt dann eigentlich nur noch eins zu sagen und das ist, mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss.
Tschüss. How much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy-ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. Online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Future girlfriend, this is what I sound like. Photos ending, upping it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see who's shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, really hot wounds on over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-thang.
website. Everybody come on, holla website. Come on, a holla website. Und ich bete einen Paper. Don't forget I'm in your extended network. Biatch. X-Force 5000. Blah.